Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben uns heute Abend am Sonntag, den 15.12. zusammengesetzt an unseren virtuellen Schreibtisch. Und wir, das ist in diesem Fall mal wieder der Thomas aus München und der Chris vom Bodensee. Guten Abend in die liebe, nette, freundliche und vor allen Dingen auch verdammt gut aussehende Runde. Hallo.
Hallo.
Hallihallo.
Ja, meine Stimme ist etwas anders als sonst, das habe ich eben schon im Vorgespräch erzählt. Ich war heute im Schwimmbad wie so ein verkackter Triathlet und deswegen, irgendwas ist da, hat sich da getan. Ich habe vielleicht nicht so viel Chlor schniefen sollen. Irgendwas ist komisch. Ja, wir haben zusammengetragen, was uns so erwähnenswert ist. Wollen vielleicht am Ende auch nochmal kurz zurückblicken auf die ganze Saison, da dies vermutlich der letzte Velo-Race dieses Jahres sein wird. Sei denn, es passieren noch ganz außergewöhnliche Dinge. Und boah, habe ich irgendwas vergessen bisher? Nee, wie geht's euch? Das habe ich vergessen zu fragen.
Ja, gut.
Ja, kurz knackig.
Ja, der 21. Dezember nähert sich, von daher dann geht's wieder bergauf. Ich bin ja kein Mensch der kurzen Tage, von daher freue ich mich, wenn es dann wieder länger hell ist und deshalb bin ich da optimistisch.
Das stimmt, aber die Tage sind ja gleich lang. Es sind ja nur die Sonnenstunden, die unterschiedlich sind, ne? Um den Klugscheißer-Modus hier direkt von Anfang an auf Vollanschlag auf 11 zu fahren. Ja, nee, aber da bin ich bei dir. Also diesen Tag sehe ich auch herbei. Ist nur noch eine Woche, gut. Und dann geht's wieder, aufwärts. Oh, aber das ist schon unterschiedlich, ne? Also bei euch da unten, da ist das ja auch nochmal, das habe ich früher nie so wahrgenommen oder so. Das ist ja schon ein Unterschied. Ich glaube, du bist am südlichsten, Thomas, ne? Von uns dreien im Moment.
Ich weiß nicht genau, ob der Bodensee nicht südlicher ist.
Ich glaube, es ist relativ ähnlich. Ja? Also Deutschland ist, glaube ich, am Bodensee nicht am südlichsten Punkt. Es geht da noch ein bisschen weiter östlich, weiter runter. Aber ich gehe davon aus, München und Bodensee ist, je nachdem, es ist wahrscheinlich relativ ähnlich, macht vielleicht ein paar Minuten aus, aber nach Köln, nach oben, sind es dann doch ein paar hundert Kilometer, von daher ist es schon noch ein Unterschied, das stimmt.
Ich hatte mal eine App, die hat mir angezeigt, wenn die Sonne aufgeht, also das war zumindest, genau, hier Köln war Sonnenaufgang heute 8.29 Uhr und in München 7.57 Uhr, also über eine halbe Stunde Unterschied.
Ich habe gerade mal geguckt, tatsächlich der Bodensee ist doch nochmal ein Stück weit südlicher als München. Also es gibt da noch Regionen, Oberstdorf beispielsweise, Kleinwalsertal, da geht es nochmal ein gutes Stückchen nach Süden. München ist aber doch nochmal
deutlich. Was sagtest du, Oberstdorf ist noch südlicher als euch, als ihr?
Als euch,
ey, mein Gott noch.
Doch, doch.
Also Oberstdorf meinst du, dann wäre das sozusagen die Referenz nach unten. Da ist die Sonne um 7.59 Uhr heute aufgegangen. 7.59 Uhr bei uns aber München müsste nach der Statistik zumindest noch südlicher liegen.
Naja, die Sonne geht im Osten auf. Das gilt es auch zu beachten.
Also.
Nee, eigentlich auch schon wieder nicht. Also, nee, sollten wir uns vielleicht nicht zu sehr rein vertiefen in diese Diskussion.
Ich glaube, das hat irgendwas mit Physik zu tun.
Ich sag mal, von unseren drei Studiengängen, die wir hinter uns haben, bist du aber am nächsten irgendwie an sowas wie Astronomie, also zumindest so Erdwissenschaften und so, da dran gewesen. Also, da sind wir uns einig, oder?
Ja gut, aber wenn man jetzt mal überlegt, es gibt ja nicht nur die Süd-Nord-Achse, sondern es gibt ja auch die Ost-West-Achse und wir haben natürlich in Deutschland eine einheitliche Zeitzone, von daher spielt es da sicherlich auch ein Stück weit mit rein, dass jetzt in München dann von Osten gesehen die Sonne ein Stück weit am ehesten zu sehen ist. Also Mutmaßung, aber...
Wie heißt das Kaff davon hier nochmal, Lindau, ne?
Ja, Kaff, also... Kann man jetzt nicht sagen. Also es ist schon sehr, sehr lebenswert dort. Und
ja, nee, das sagt ja jetzt nichts über die Qualität. Ich wollte damit auch keinem Lindauer auf die Füße treten. Um Lindau ist um 8.02 Uhr die Sonne aufgegangen. Ja, und in, wie gesagt, München 7.57 Uhr und bei uns um 8.29 Uhr. Und dementsprechend
natürlich... Nee, ich denke einfach mal, es hängt ja auch damit zusammen. Die Nähe zum Äquator spielt natürlich auch ein Stück weit die Rolle. Also... letzten Endes ist die Schwankung, je näher man am Äquator ist, natürlich auch ein Stück weit geringer. Je nördlicher du kommst, umso höher ist dann tatsächlich auch der Ausschlag. Aber ich glaube jetzt innerhalb eines Landes, dass dann die Ost-West-Ausbreitung da sicherlich auch eine gewisse Rolle spielt.
Ja, das sollte jetzt auch nicht, also aber auf jeden Fall habt ihr da unten noch deutlich mehr Sonnenstunden als wir hier oben. Also der Thomas hatte zum Beispiel, um jetzt München, weil das sind die Zahlen so schön einfach und glatt, der hatte, hätte zum Beispiel heute 8 Stunden 23 gehabt, ja, während ich hier noch nicht mal auf 8 Stunden komme, sondern auf 7,56.
Dafür ist der Ausschlag im Sommer dann wahrscheinlich bei dir nochmal deutlich höher.
Wir werden, wir machen uns jetzt eine Notiz und werden bei der nächsten Wende, also der Sommersonnenwende, dann das gleiche Spiel nochmal rückwärts machen und kommen jetzt.
Man muss ja nur mal weiter nach Norden schauen. Also wenn du jetzt mal nach Dänemark, Schweden, wie auch immer guckst, irgendwann hast du dann quasi Dauertag oder Dauernacht.
Ja, ja. Daher, ich war schon zur Mittsommernacht in Schweden. Also das grundsätzliche Prinzip ist mir ja bekannt. Es ging mir jetzt nur so mal um den direkten Vergleich. Zwischen uns dreien hier, so.
Können wir vielleicht einfach festhalten, aktuell geht es uns allen damit nicht so ganz, naja, wie es uns jetzt vielleicht im Mai oder Juni gehen würde.
Das, ja, da sind wir uns einig. So, kommen wir jetzt zu den, machen wir den Kachelmann-Cast zu und kommen jetzt zu den Themen, die, wo wir uns ein bisschen, der ein oder andere sich ein bisschen mehr auskennt als mit der Meteorologie oder der Astronomie, ist das, Astronomie ist es auch nicht, aber ne, mit den Sternen und so ein Gedöns, zum Radsport. Rennen ist unser erstes Thema und mit Rennen meinen wir nicht jetzt aktuelle Ergebnisse, natürlich nicht, sondern das, was an Vorausschauen, an Strecken, Bekanntgaben und so weiter und so fort passiert ist. Und da wurde als erstes mal Tirreno Adriatico die Strecke vorgestellt und ja, so wie ich das mitbekommen habe, es gab, glaube ich, das Mannschaftszeitfahren ist rausgefallen.
Es gibt kein Mannschaftszeitfahren mehr, dafür ein Einzelzeitfahren, das traditionelle in San Benedetto del Tronto zum Abschluss. Mhm. Das ist ein relativ kurzes Ding mit 10 Kilometern immer und eine Bergankunft am Sasso Tetto.
Ja, das sieht doch, also die sieht jetzt nicht super hart aus, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Tag, der insgesamt mit mehreren, also mindestens drei Anstiegen, wollen wir es mal so nennen, da schon für so eine kleinere Rundfahrt etwas Anspruchsvolles zu bieten hat.
Für alle was geboten, also auch ein paar Sprintetappen dabei, ja. Hügeletappen.
Runde Geschichte, schön, gefällt mir. Also auch die Etappennummer, was ist das dann in der Reihenfolge? 5. Auch so ein ganz komisches Profil, ne? Also mit gar nicht so lang, mit 180 Kilometern, aber schon fast so ein Profil, wie man es aus den Ardennen kennen, sich vorstellen könnte. Mit immer rauf und runter, kleinere Anstiege. Ich merke mir die mal Etappe mal vor, Etappe Nummer 5.
Ja, tatsächlich ist es ja auch so ein Rennen, um sich so in gewisser Weise testen zu können und ich finde da auch gut, dass jetzt mal wieder eine Bergankunft drin dabei ist. Bei Paris-Nizza ist es seit Jahren immer mal wieder gang und gäbe, dass man sagt, okay gut, eine Bergankunft ist drin, wo sich vielleicht auch mal der ein oder andere Bergfahrer angesprochen fühlt. Problem ist natürlich immer, es ist früh im Jahr, es ist Anfang März, die Gefahr besteht immer ein Stück weit Schnee. Davon, ja, hängt dann ein Stück weit dann halt immer von ab, kann man die Etappe dann so fahren, wie man sie fahren will. Es geht jetzt aber nicht zu hoch hinaus, von daher glaube ich, dass es eine gute Mischung ist. Ich finde auch zum einen bei einer 7-tägigen Rundfahrt jetzt 2 Etappen fürs Zeitfahren, das finde ich prinzipiell schon ein bisschen viel. Hm. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder schade, dass vielleicht da jetzt eine Möglichkeit wegfällt für ein Team, sich da wirklich im Teamzeitfahren zu testen tatsächlich. Also es gab es ja immer mal wieder, dass dann auch mal ein Team gesagt hat, wir schicken da jetzt mal unser Team hin, was vielleicht auch später vielleicht mal bei der Tour oder beim Giro, je nachdem, wo dann mal ein Teamzeitfahren ansteht, einfach mal dahin, um mal zu gucken, wie läuft das jetzt so im Team, wo haben wir Nachholbedarf, wie harmonisch läuft das Ganze schon. Das fällt natürlich dann weg, aber letzten Endes jedes Rennen steht für sich, von daher finde ich es gut.
Ja. Also, bin gespannt. Werden wir mit Sicherheit auch mal so das ein oder andere Wort drüber verlieren und scheint mir eine schöne Geschichte zu werden, von der Strecke zumindest her. Und als zweite Vorausschau wurde bekannt gegeben, dass die Dänemark-Rundfahrt dieses Jahr als Etappenstartort für die Königsetappe in Flensburg starten wird. Also ist Flensburg eine der nördlichsten Städte Deutschlands. Ich eigentlich die meiste, der nur bekannt war, hat unsere Punkte verwertet.
Und vom Handball. Also das darf man jetzt auch nicht ganz vergessen. Also sehr erfolgreiche Handball.
Du bist gerade sehr weit vom Mikrofon weg. Flensburg-Handewitt hießen die doch früher, oder?
Ja. So heißen die immer noch. Und Anlass dazu ist halt, der Start ist das 100-jährige Jubiläum der Volksabstimmung, über den Verlauf der deutsch-dänischen Grenze im Jahr 1920 und deswegen fährt man nach Flensburg.
Ja, finde ich immer schön, wenn man solche Sachen aufgreift, solche historischen Ereignisse, dass man das macht. Ich glaube, eine fünftägige Rundfahrt ist es, oder? Habe ich nicht richtig in Erinnerung?
Ja, 5-6 Tage, irgendwie so in dem Bereich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele haben nächstes Jahr, aber immer relativ ähnlich. Also gewinnen im Prinzip immer die gleichen Fahrertypen.
Okay, damit hätten wir den Punkt auch schon abgehakt. Rennen mehr ist im Moment in dieser etwas sauren Gurkenzeit dann nicht zu vermelden. Keine Vorausschauen, es werden keine großen Strecken vom Kommen. Sind entweder schon vermeldet worden, Tour, Giro, Vuelta oder werden jetzt noch kommen. Also zu dem Punkt haben wir auch. Kommen wir schon zu unserem letzten Punkt, vorletzten Punkt, aber allerdings heute, dem Punkt Vermischtes. Haben wir alles zusammengetragen, was uns so eingefallen, aufgefallen ist und was wir für erwähnenswert achten. Und das arbeiten wir jetzt mal einfach chronologisch ganz stumpf durch. Hans Grohe, der Hersteller von Armaturen und allem, wie nennt man das? Ja, weiße Ware heißt das, glaube ich. Nee, das ist, glaube ich, wenn man im Baumarkt
ist. Das sind eher Waschmaschinen, sowas.
Ja, also alles, was mit Sanitär zu tun hat, ne, hat seinen Vertrag da verlängert. Bis 2021 seinen Sponsorship und ich glaube, also kommt jetzt nicht überraschend, ne? Also ich glaube, Hans Grohe fährt da ganz gut mit, also werden dadurch mindestens ihre Popularität noch weiter steigern können. Mir war das vorher zum Beispiel ehrlich gesagt kein Begriff. Wurde da auch erst aufgeklärt, wie viel die überhaupt machen. Und wenn man das einmal weiß und dann so hinguckt, ist es wirklich viel.
Ich finde es gut. Es ist ein Team, das es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Es funktioniert und was mich froh stimmt, ist einfach, dass sich das Sponsorship wohl lohnt. Von daher alles richtig gemacht.
Ja, finde ich auch. Also ne, vor allen Dingen, so wie ich dieses Unternehmen einschätze, ist das, also ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwelche Radsportliebhaber werden, damit sich halt auch im Hintergrund mit dabei sein. Aber ja, es scheint sich wirklich zu lohnen, weil sonst würden sie es nicht machen. Und zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt frühzeitig war, aber also zumindest hat man jetzt schon mal zwei Saisons, die man mit denen planen kann. Das ist ja ordentlich.
Zumal Bora ja den Vertrag auch erst vor kurzem verlängert hatte.
Ja, genau. Ja,
und sicherlich ist auch ein Teilaspekt, dass Bora, und das hat ein Stück weit, hat sich ja auch in den Jahren gewandelt, mittlerweile auch viele deutsche gute Fahrer unter Vertrag hat. Also, dass man jetzt auch wirklich das Potenzial da auch ein Stück weit sieht.
Ja.
Was ich jetzt auch nochmal positiv rausstellen will.
Wobei ich auch glaube, das ist jetzt aber wirklich, wirklich, wirklich schlimmste Mutmaßung meinerseits. Bora und Hans Grohe sind ja beides deutsche Unternehmen, die wahrscheinlich dann auch erstmal ihren Markt in Deutschland gesehen haben und jetzt aber auch merken, dass sie über den Radsport halt auch international mehr Käuferschichten ansprechen. Ne? Und das muss und kann ja nur das Entscheidende sein für ein Unternehmen.
Ja, das schon. Aber es gab ja schon in der Vergangenheit gute Fahrer, aber man merkt schon, vor allem in den letzten 1-2 Jahren und auch mit dieser Transferperiode, dass jetzt so die Anlaufstelle für deutsche Fahrer wirklich das Team Bora Hans Grohe wird und dass jetzt auch allein mit der letzten Tour de France da wirklich vermehrt sogar noch ein Interesse besteht. Von daher sicherlich nicht die schlechteste Wahl.
Nee, glaube ich auch. Also schön, dass da sowas kommt und hoffen wir, dass sie das Geld geben, sich aber sonst nicht einmischen und dann davon so sehr profitieren, wie sie sich das vorstellen. Dann
zumal sie ja auch noch was für den Nachwuchs tun mit diesem Team Auto Eder, dem Farmteam.
Ja, genau. Das sollte man auch nicht vergessen, stimmt. Gut, dass du es noch auch hinzufügst, weil darüber läuft es ja dann, das ist ja dann nochmal die viel größere Investition in die Zukunft auch. Und wenn man da den Vertrag verlängert hat, da kann man dann auch mal direkt die neuen Trikots vorstellen, was passiert ist. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt so der, wie soll man sagen, so der neue große Wurf.
Kein Quantensprung, hä?
Nee, also eher so Evolution statt Revolution, wie man so schön auch sagt. Da hat sich jetzt kaum etwas verändert. Schwarz ist etwas dominanter geworden.
Dieses Schwarz ist ein bisschen dominanter geworden. Und unten unter dem, also oben schwarz, dann weiß und dieses, was ist das, hellblau, ist auch ein bisschen schärfer in Erscheinung getreten.
Hellblau? Also, in meiner Familie gab es Farbblindheit, aber ich sehe da nichts Hellblaues, mein Freund. Celestfarbene, meinst du?
Ja. Lässt sich drüber streiten.
Nee, da lässt sich nicht drüber streiten. Thomas, Quatsch hier, Chris, was meinst du? Welche Farbe ist das?
Ich tue mir schwer, das ist ja noch eine Abstufung. Also es sind ja dann noch zwei verschiedene,
jetzt guck dir drei doch mal, verschiedene Abstufungen. Guck dir doch mal an dem Link das Foto von dem Rad an.
Ja, ich habe es mir angesehen. Also grundsätzlich, vielleicht muss ich vielleicht vorab was sagen. Also ich als Person mache mir jetzt nicht viel aus Trikots. Also für mich...
Es geht um die Farbe. Was ist das für eine verkackte Farbe? Du sollst mir jetzt nicht sagen, dass das Trikot dir gefällt. Das ist doch cool.
Was ist das für eine Farbe? Also geht fast sogar ein bisschen ins Türkise rein.
Ja. Oder? Türkis. Na gut. Also einigen wir uns auf Türkis, oder Thomas? Ich glaube, das kriegen wir hin.
Ja.
Aber Quintessenz des Ganzen, ja, deutlich dunkler geworden.
Sagen wir mal so, man erkennt sie noch.
Ja, also dafür ist der Schriftzug auch dominant genug, dass man da weiterhin dort sehen kann. Und ja, also ist nicht besser, nicht schlechter geworden, behaupte ich jetzt einfach mal. Also mich haut es nicht vom Hocker, also es würde mich jetzt nicht dazu groß anreizen, es zu kaufen. Ja, und dann haben sie auch direkt, ne, in diesem Presseevent, wo sie das Trikot vorgestellt haben, auch noch, wie ich finde, etwas vollmundig verkündet, sie wollen jetzt die Nummer 1 in der Welt werden. Wenn man dann nur die Schlagzeile liest oder wenn man diesen Spruch von Ralf Denk einfach nur so losgelöst aus dem Kontext betrachtet, habe ich im ersten Moment gedacht, jetzt aber mal ein bisschen wieder Ball flach halten. Es geht aber ja gar nicht darum, dass man jetzt unbedingt mit dem Team Ineos oder Team Movistar oder Team Jumbo sich auf Augenhöhe sieht und die ganzen Grand Touren gewinnen will, sondern es geht vielmehr darum, dass man nächstes Jahr dann auch in der Weltrangliste, wo sie im Moment auf Nummer, oder dieses Jahr auf Nummer 2 waren, da auf die Nummer 1 wollen. Und ja, ich musste in dem Moment an das Team Movistar denken, die sich immer sehr tierisch darüber freuen, dass sie irgendwo eine Mannschaftswertung gewinnen, wo sonst auch keiner nachkräht. Ich meine, wenn das Team Bucher, ist natürlich für die Sponsoren und so weiter eine gute Meldung, wir sind in der Weltrangliste auf Platz 1, aber die interessiert halt jetzt im Radsport ja nicht so wie im Tennis oder keine Sportarten, sonst Golf oder...
Ja, also ich meine, das Team Bora war schon erfolgreich, muss man sagen. Sagan hat ein paar Etappen gewonnen oder ein paar Rennen. Sam Bennett hat viele Etappen gewonnen. Auch ein Pascal Ackermann hat einiges gewonnen. Es gab dann auch noch Maximilian Schachmann beispielsweise bei der Baskenland-Rundfahrt quasi als Dominator da in Erscheinung getreten. Also es gab schon viele Ansätze, wo man sagen konnte, gut, da ist einiges an Potenzial da. Viele Fahrer sind auch jung und noch entwicklungsfähig. Von daher ist da Potenzial vorhanden. Jetzt so die Nummer 1 wird denkbar schwierig. Allerdings denke ich mir noch dazu, man muss ja schon auch irgendwelche Ziele haben. Und wenn du auf Position 2 bist, tust du dir wahrscheinlich eher schwer zu sagen, okay, wir wollen jetzt nur das verteidigen, was wir schon haben, sondern irgendwo will vielleicht dann auch jeder Sponsor oder jeder Fan so ein Stück weit abgeholt werden und ein Stück weit eine Vision auch sehen oder hören. Und ich denke, es ging eher in die Richtung, zu sagen, okay, die Entwicklung war in den letzten Jahren rasant und wir wollen auch weiter in dieser Entwicklung voranschreiten. Ob das jetzt dieses Jahr klappt oder nächstes Jahr, erwarte ich jetzt eher nicht. Aber wenn es um eine gewisse Langfristigkeit geht, warum nicht solche Ziele formulieren?
Ja, sehe ich auch eher schwierig da, der König Quickstep, das war's. Aber der Ralf Denk hat ja auch gesagt, sein Traum ist es mal eine Grand Tour zu gewinnen. Das ist ja auch noch ein weiteres Ziel.
Ja, und ich glaube nach wie vor, dass halt der Weltranglistenplatz 1 so wirklich, ich will nicht sagen, die goldene Ananas ist.
Du kannst 10-mal Weltranglisten-Erster werden, wenn du Giro Tour oder Vuelta gewinnst, wird sich da man 1000-mal mehr dran erinnern.
Ja, genau, das ist, worauf ich hinaus will. Ne? Also das ist ein schön formuliertes, ich glaube, es ist eine schöne Formulierung, ein schön formuliertes Ziel, was viele Leute, die nicht so viel mit dem Radsport zu tun haben, auch abholt.
Und selbst wenn du jetzt hier in der Fußgängerzone 10 Leute fragen würdest, was ist das weltbeste Radsportteam, würden wahrscheinlich die meisten Team Ineos sagen, weil die Tour de France...
Telekom, immer noch. Jolle. Ja. Ja, ja, klar. Also, aber ich bin bei dir. Also man muss vielleicht auch so etwas formulieren für Außenstehende, um da irgendwie eine Vision zu haben oder eine Mission oder weiß der Geier auch, wie man das nennen mag. Er hätte mich eher gefreut, dann aber was zu nehmen, wo man sagt, okay, wir möchten nächsten Jahr auf jeden Fall ein Tourpodium oder bei einer Grand Tour auf dem Podium landen oder so. Das wäre vielleicht zwar das wäre so eine, wie soll man sagen, also.
Na gut, das formulierte Ziel ist es ja bei der Tour de France aufs Podium zu fahren.
Ja, aber das dann rausstellen und nicht so nur hier, wir wollen Weltranglisten Platz 1 werden. Ich finde das ein bisschen, naja.
Aber dafür haben sie ja schon bei den Planungen Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja, genau. Also da hat man festgelegt, wer jetzt sozusagen wo, wenn denn alles so läuft, wie es laufen soll, keine Verletzungen und so weiter, das muss man ja, wir sind immer noch im Dezember, auch immer mal so im Hinterkopf behalten, wie die Planung des Kaders fürs kommende Jahr im Hinblick auf wer, wo, wie aussieht. Haben Sie sich schon mal kurz zugeäußert?
Ja, Pascal Ackermann fährt den Giro und die Vuelta und bin sehr gespannt, wie das beim Giro d'Italia im Zusammenspiel mit Peter Sagan funktionieren wird.
Ich glaube, dass Sagan, also es spielt schon ein bisschen in die Richtung, wer fährt dann die Tour, und das wird ja Peter Sagan sein, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Rollenaufteilung beim Giro noch ganz gut funktionieren wird. Also dass es dann eher darum geht, welche Etappen eignen sich eher für den einen oder für den anderen Fahrer. Peter Sagan wird jetzt beim Giro nicht in der Position oder vielleicht auch nicht unter dem Druck stehen, da jetzt letzten Endes das Punktetrikot gewinnen zu müssen, wie es bei der Tour sicherlich der Fall sein wird, wenn er das jetzt schon 7-mal gewonnen hat. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass er da sehr, sehr gut, vielleicht auch ohne den absoluten Gesamtklassements-Favoriten, sich das gut aufteilen können. Mhm. Also beim Giro, glaube ich, geht das ganz gut. Dahingehend ist wahrscheinlich auch die Entscheidung ausgerichtet gewesen, zu sagen, dass sie gerade diese Doppelspitze bei der Tour nicht haben wollen, weil letzten Endes kann ein Peter Sagan nicht aufs grüne Trikot fahren und dann sagen, ich halte jetzt auf den Flachsprints nicht rein oder mache den Anfahrer und werde am Ende 13., weil dann kommt es wirklich drauf an, ob er 3., 4. oder 5. wird, auch auf den Flachsprints. Von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das ganz gut funktionieren wird.
Das glaube ich auch. Ja, zumal beim Giro ja Pascal Ackermann der Platzhirsch ist und das Trikot zu verteidigen hat.
Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass man, dass da Sagan sozusagen, also ich finde diese Zusage für 2021 jetzt schon zu geben, ein bisschen gewagt, weil was ist, wenn Sagan dieses Jahr wieder das grüne Trikot holen würde, ne, und damit nächstes Jahr, im übernächsten Jahr wieder der Verteidiger wäre, ne? Also man hat einfach ein Luxusproblem.
Ja, dafür, also ich kenne jetzt die Vertragssituation von Ackermann nicht. Aber möglicherweise sind solche Zusagen auch daran geknüpft, ob Ackermann vielleicht seinen Vertrag verlängert oder nicht.
Ja, klar.
Und möglicherweise will er auch sowas hören, um überhaupt zu sagen, okay, ich bleibe bei diesem Rennstall.
Möglicherweise, ich denke, es könnte Peter Sagans letztes Jahr in dem Team sein.
Meinst du?
Gibt da verschiedene Gerüchte.
Ah, wo du wieder deine Quellen her hast, ne? Das würde ich ja schon mal gerne wissen,
Man muss einfach nur den Radsport ein bisschen im Fernsehen verfolgen.
Und wo denkst du, würde er hingehen?
Ja, es gibt so ein Gerücht beispielsweise, dass 2021 ein neues italienisches Team gegründet wird, wo unter anderem Fabio Aru und Peter Sagan im Gespräch sind.
Und wo kommt das Geld dafür her?
Das steht also noch nicht fest.
Unabhängig davon wäre es ja wünschenswert, wenn jetzt wieder ein großes italienisches Team entsteht.
Ja, klar.
Allerdings ist dann Peter Sagan nochmal ein Jahr älter, und ja, wenn man viel reininterpretieren will, müsste man sagen, dass dieses Jahr schon nicht so sein bestes Jahr war. Ist dann die Frage, inwieweit er, ja, keine Ahnung,
also ich
dann überhaupt noch so absolut auf allerhöchster Ebene dagegen halten kann, wenn man bedenkt, dass er schon mit 20 im Prinzip Weltklasse war.
Absolut richtig, und ich unterstreiche, ein großes italienisches Team, wer möchte das nicht wieder haben? Ich glaube, dass jeder Radsportfan mit Herz das haben möchte. A. B. Würde dieser Abgang von Sagan zu, ich sag jetzt mal Team Italia einfach, ohne den Namen zu nennen, die Situation bei Bora Hansgrohe deutlich entzerren, im Sinne von, denen würde ein Problem gelöst werden. C, ne, Sagan absteigender Ast, ja, kann
passieren. Ja, er ist noch nicht zu alt, aber es gibt auch Beispiele.
Ich sehe das genau wie du. Also, ne, ich wollte das jetzt gar nicht in Frage stellen, was du gesagt hast, sondern im Gegenteil auch unterstreichen. Glaube ich auch. Und also alles super. Also dann, er hat Burhansgrohe in den Anfangsjahren oder in den Jahren, wo es entscheidend war, den Kick gegeben, sie da hochgebracht mit seinem Namen und allem. Alles richtig gemacht. Also so von beiden Seiten, finde ich. Also deswegen finde ich das...
Aber steckt natürlich auch ein Haufen Geld dahinter, was Specialized da reinpumpt, nur weil Sagan da ist.
Ja, aber mittlerweile kann ich mir vorstellen, dass die da, ne, wenn so ein Ackermann jetzt mal hier dem Sagan bei den ganzen Flachetappen beim Giro und bei der Vuelta sich zeigt, ich kann mir vorstellen, dass Specialized irgendwann dann auch mal sagt, das Team hat es auch so verdient, unterstützt zu werden. Vor allen Dingen, wenn sie dann sehen würden, dass ein Sagan in dieser Saison vielleicht nicht mehr das bringt, was sie noch bringt. Und wenn ein italienisches Team da irgendwo im Entstehen ist, dann wird wahrscheinlich auch der ein oder andere italienischer Radausrüster vielleicht dort an der Tür klopfen.
Ich würde eigentlich eher das Fragezeichen hinter dem zweiten Namen machen, also von Fabio Aru erwarte ich eigentlich nochmal deutlich weniger als von Peter Sagan. Also da gab es jetzt in den letzten Jahren gar nichts mehr, was jetzt irgendeine große, was soll ich sagen, was jetzt auf noch eine großartige Zukunft hinweisen sollte.
Aber muss ja auch nicht. Also klingt jetzt auch blöd, aber warum auch? Also, ne, wenn der jetzt nochmal ein, zwei Jahre dort fahren würde, jetzt vielleicht nochmal mit einem ordentlichen, aber keinen überragenden Vertrag dort die Karriere ausklingen lässt, dann dort gegebenenfalls auch eingebettet wird in etwas, was danach kommt, wäre doch auch super. Also, die brauchen ihn ja nicht, vielleicht brauchen die ihn auch gar nicht so sehr als jemand, der dort die großen Siege einfährt, sondern auch jemand, der als das Gesicht vom Team ist.
Fabio Aru als das Gesicht. Oh, ja. Das stelle ich mir schwierig vor.
Oh, weiß ich nicht. Kann ich mir schon. Also was, warum nicht?
Egal, beenden wir es.
Ja.
Wir werden es ja erleben.
hoffentlich. Ne? Also klar, seit 15, 15 die Vuelta. Also nach 17 ist nicht mehr viel gekommen, bin ich auch bei dir. Aber ja, vielleicht fehlt ihm auch irgendwas da bei in den Emiraten. Und wenn er jetzt in der italienischen Heimat ist, etwas, was... wo er wieder aufleben kann.
Ja, weil, warten wir ab.
Ja, genau, das müssen wir ja eh.
Auf jeden Fall auch spannend, wie die Aufteilung dann unter den Rundfahrern ist.
Bei dem Team Bora.
Ja.
Ja, also, was haben wir hier? Da, die Meldung hatte ich, glaube, der Link war nicht ganz richtig. Schachmann Giro, Buchmann Tour. Das ist ja relativ eindeutig dann, ne?
Ja, und Maike auch den Giro. Und der soll möglichst auf Podium.
Ob das so gelingt, weiß ich jetzt wiederum nicht.
Das soll er seit Jahren.
Ja, Maika ist...
Also aus meiner Sicht hatte er die stärksten Jahre, als er bei der Tour aufs Bergtrikot gefahren ist. Als er am Anfang stark abgehängt wurde, sei es aufgrund von Stürzen oder sonst was. Und da hat er dann wirklich Leistung gezeigt und hat da auch seine Etappen gewonnen und war wirklich beeindruckend. Ich glaube mittlerweile einfach nicht, dass er die Klasse hat, wirklich bei einer Grand Tour ganz vorne reinzufahren.
Oder nicht mehr? Also ich finde bei...
Ich glaube, er hatte sie noch gar nicht.
Meinst du einer der sozusagen überschätzten Fahrer, die es gab?
Ja, der hat also sich die meisten Grand Tours zuletzt versaut, weil er immer nach dem Ruhetag einen Schwachentag hatte.
Das...
Ansonsten fährt er immer relativ konstant bei den Top Ten mit. Mhm. Jetzt nie so der Ausreißer nach oben, aber oft nach den Ruhetagen bricht er da regelmäßig so weit weg, dass er dann nicht mehr in Schlagweite zum Podium ist.
Aber das ist ja etwas eigentlich, woran man arbeiten könnte oder arbeiten
schwierig.
Müsste. Ja, aber weißt du, du machst da entweder fährst du zu viel oder zu wenig. Das wären jetzt so die ersten Ansatzpunkte. Also und ich bitte mir nicht ein, dass ich jetzt derjenige bin, der ihn anrufen sollte und ihm das sagen muss, sondern das wird er ja auch schon versucht haben. Dann bist du halt kein Fahrer für eine Grand Tour. Ne? Dann muss man das so einfach realistisch und knallhart sagen.
Also ich glaube, es ist ein Fahrer, der auf einzelnen Etappen richtig stark performen kann. Und er hat schon seine diversen Top-10-Ergebnisse und auch Top-5-Ergebnisse bei Grand Tours. Aber ich habe jetzt ihn noch nicht einmal erlebt, wo ich gesagt hätte, okay, gut, das ist ein Mann für die Top 3. Also er wirklich jetzt zu den Stärksten gehört hat. Vielleicht war er auch mal da vorne mit dabei, aber dann lag das sicherlich auch ein Stück weit am Teilnehmerfeld.
Naja, in dieser Saison immerhin Sechster beim Giro und Sechster bei der Tour. Bei der Vuelta.
Ja, Sechster bei der Vuelta. Da war ein 39-jähriger Valverde vor ihm, da war ein Neuling Pogacar vor ihm. Neulinge wird es immer wieder geben und hinten raus vielleicht der ein oder andere ein bisschen nachlassen. Er wird sicherlich jetzt auch mit dann 30 auch nicht mehr so die ganz großen Sprünge machen. Er ist ein konstanter Fahrer. Er erinnert mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, was so die Qualität bei dreiwöchigen Rundfahrten angeht, so ein bisschen an Bauke Mollema. Er kann da mitfahren, hat dann auch mal den einen oder anderen Ausschlag so ein bisschen nach oben, vielleicht mal ein bisschen nach unten, aber fürs ganz Große aus meiner Sicht reicht es nicht.
Aber vielleicht ist er dann ja irgendwann mal so weit, dass es einsieht sozusagen und dann halt ein guter Helfer, wer da seine Helferdienste leisten kann. Ich glaube, das ist ja bei so manchem Fahrer irgendwie dann dieser Schritt zur Erkenntnis ist ja auch ein Befreiender, finde ich. Und vielleicht.
Er nimmt viel Druck, natürlich. Das Gehalt am Ende des Monats wird in gewisser Hinsicht natürlich niedrigeres sein, wenn man nicht mehr der Fahrer ist, der jetzt wirklich am Ende ganz oben ankommt als Erster, sondern eher derjenige, der vielleicht der zweite oder drittletzte Helfer ist. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es Fahrer gibt, die das gerne machen.
Ja, ja, klar.
Ist die Frage, ob er als Fahrertyp da dazu passt, aber dazu bin ich zu wenig Rafael Maika.
Ja, da finde ich dann ja in dem Team vielmehr das Projekt Emanuel Buchmann.
Wo er dann aber ja vielleicht eine Rolle spielen kann oder er der Teil davon sein kann, ne? Also als Helfer.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob er für die Tour de France dann auch eingeplant ist. Also ich glaube, da sind eher andere Leute gefragt.
Aber was meinst du dann mit das Spannende am Projekt Buchmann? Führ das mal aus.
Inwiefern der sich noch steigern kann? Also kann er jetzt den nächsten Schritt gehen und dann ja wirklich in Richtung Podium, also aufs Podium auch fahren? In diesem Jahr wäre er, glaube ich, schon drauf gewesen ohne das Mannschaftszeitfahren. Wird man dann, bin ich sehr gespannt, ob er sich nochmal weiterentwickeln kann.
Wird die Zeit, glaube ich, zeigen. Also ich würde mich freuen. Kann das irgendwie noch nicht so, wie soll man das sagen? Ich fühle mich nicht dazu in der Lage, es abzuschätzen.
Dann schätze ich es mal ab. Er wird nie bei einer Tour auf dem Podium landen.
Aber wenn man jetzt mal.
Einer könnte jetzt gegen mich wetten und meinetwegen in 10 Jahren werten wir das Ganze aus.
Wenn man jetzt schon mal so ein bisschen. Ja, in die Glaskugel guckt, wer im nächsten Jahr bei der Tour de France von den großen Grand Tour-Fahrern dabei sein wird. Da wird wahrscheinlich ein vom Giro geschwächter Bernal dabei sein. Dann Froome, wo es unsicher ist, ob er nochmal auf das alte Niveau zurückkommt. Ein Geraint Thomas mit Sicherheit. Und dann noch ein Primoz Roglic. Ja, da sind schon mal ein paar Kandidaten, die dann. Ja, für mich hinter denen zumindest ein Fragezeichen steht, ob die da vor Buchmann landen werden.
Ich sag mal so lange, also die Aussage, wir werden ihn nie auf einem Top-3-Podium sehen, da wette ich jetzt. Tour-Podium. Sorry.
Da müssen wir noch ausmachen, um wie viel Geld wir wetten.
Großen
Zinssatz.
Großen Eisbecher. Großer Eisbecher. Da halte ich gegen. Also ich kann mir das vorstellen. Also ne, klar, mit 27. Irgendwie müsste das dann, sollte er sich nicht mehr zu viel Zeit lassen. Dieser Platz 4 dieses Jahr war vielleicht noch ein bisschen von Glück geprägt oder von einem, aber die Entwicklung der letzten Jahre geht nach oben und warum soll er nicht auch mal das
Glück also wenn, dazukommen? Dann im nächsten Jahr. Also eine bessere Strecke kann es für ihn kaum geben.
Hm. Wir wissen nicht,
was. Ja, dann können wir doch eine Wette machen, Christian. Nächstes Jahr.
Nee, ich sage ja nicht nächstes Jahr. Ich sag, du hast gesagt in den nächsten 10 Jahren. Aber auf die Wette bin ich ja eingegangen.
Ich sag nie. Wenn er es in 15 Jahren schafft, gerne. Ich würde es ihm jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, nicht wünschen, dass er es nicht schafft. Er kann es gerne schaffen. Mir fehlt einfach der Glaube.
Naja,
da bin ich mir schon sehr, sehr lange sehr, sehr sicher. Und da bringt mich auch ein Stück weit so der vierte Platz jetzt nicht von ab, weil aus meiner Sicht, wenn man die Fahrer ein Stück weit mit berücksichtigt, die vielleicht auch ein Stück weit gefehlt haben, wenn man die Entwicklung jüngerer Fahrer auch so ein Stück weit mit reinnimmt, wer vielleicht auch dieses Jahr vor ihm hätte landen können, bin ich der Meinung, wäre es vielleicht dieses Jahr realistisch gesprochen vielleicht auch möglicherweise ein 7. Platz geworden. Es war jetzt für mich jetzt nicht die überragende Etappe dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, boah, Emanuel Buchmann. Jetzt geht er aber richtig ab. Die hat für mich tendenziell absolut gefehlt. Also ich habe ihn jetzt nicht stärker als ein Thibaut Pinot gesehen, beispielsweise. Und ja, wenn man da jetzt mal alles so mit reinrechnet oder was ich so als Bedenken grundsätzlich habe oder die ich als Bedenken habe, ist er für mich ein Fahrer, der in der Top 10 sicherlich seine Berechtigung hat, sich vielleicht sogar auch nochmal steigert, aber das werden andere Fahrer auch tun.
Und du meinst eigentlich, ich glaube, das, was du meinst, auf den Punkt gebracht, der ist nicht der beeindruckende Winner-Typ. Ne? Der lässt sich nicht da stehen mit offenem Mund.
Ist mit Sicherheit keiner, der irgendwie das ganze Feld am Berg sprengt, aber fährt halt unheimlich konstant und ist schwierig abzuhängen.
Ja, und macht
wenig Isa. Ich sehe ihn jetzt gut, okay, man muss natürlich auch das Alter der anderen Fahrer berücksichtigen. Ich habe einen Primoz Roglic sehr stark erlebt, ich habe einen Tom Dumoulin stark erlebt, einen Bernal, der aufkommt, und es gibt viele Fahrer, die noch
richtig Potenzial haben. Ja, aber letztere beiden werden, glaube ich, im nächsten Jahr nicht bei der Tour oder zumindest mit dem Giro in den Beinen bei der Tour starten.
Möglich, dafür fährt
da das nicht
ein Landa beispielsweise.
Red ihm das nicht aus, ich will meinen Eisbecher Pinocchio bekommen.
Macht es unter euch aus.
Nein, ich muss es gar nicht ausmachen. Emanuel Buchmann wird für mich nie Top 3 bei der Tour de France fahren. Nie. Ja. Also genauso wenig wie, was soll ich jetzt sagen? Nein, lass ich. Ich bin bereit für Wetten. Und wenn es der Eisbecher sein muss, es kann für mich auch gern ein Tag All You Can Eat Eiscreme sein.
Nee, ein großer Eisbecher, das passt schon. Also das finde ich total super. Top 3 bei der Tour de France, du sagst niemals. Ich sag mal, lass uns mal die Wette für die nächsten 10 Jahre hier festhalten.
Sagen wir mal so, wir können es ja so machen. Und für jedes Jahr, bei dem er nicht auf die Top 3 fährt, bekomme ich von dir eine Kugel Eis. Und wenn er am Ende seiner Karriere mal in den Top 3 war, kriegst du für mich einen riesen Eisbecher.
Nee, ein Eisbecher haben wir eben gesagt. Also du würdest jede Wette eingehen, habe ich gesagt, ein Eisbecher. Du sagst, er fährt nie Top 3. Ich sage, er fährt Top 3 irgendwann mal. Und damit
dann erstatte ich dir die Kosten jeder einzelnen Eiskugel.
Was? Nee, ein Nochmal Eisbecher. Warum komplizierte man das nicht? Ein Eisbecher. Er fährt irgendwann mal Top 3, kriege ich ein Eis. Wenn nicht, kriegst du ein Eis. So. Haben wir jetzt hier so festgehalten. Man muss ja nicht komplizierter machen als nötig. Gucken wir mal, ne? Also ob das jetzt nächstes Jahr ist, ich finde es immer schwer, so, weil du meintest, wenn nicht dieses Jahr, wann sonst? Nächstes Jahr, wann sonst, ne? Klar, also ich glaube das auch, dass im kommenden Jahr die Möglichkeit vielleicht sehr, sehr groß ist, aber ja, wer weiß, was noch da kommt an Jahren, ne? Beziehungsweise was in den kommenden Jahren kommt. Ich finde das immer sehr schwer, dann, ne? Also
das Beste, was passieren könnte, wäre, wenn Emanuel Buchmann jetzt unsere Sendung hört und sagt, dem Chris, dem zeige ich's und nächstes Jahr gewinnt er die Tour de France. Dann habe ich auch gewonnen.
Ja.
Und dann ist mir der Eisbecher auch scheißegal.
Ja, dann ist gut. Dann machen wir das so. Und halten das jetzt mal fest. Ich setze mir jetzt schon mal einen Reminder für in 10 Jahren, dass ich dann dran erinnert werde. Und dann kann ich jetzt zurückgucken und dann weiß ich, vor 5 Jahren war, dann kriege ich in 10 Jahren dann das Eis. Das ist ja super.
Ja gut, aber das ist dann wieder Klimawandel und dann wird es schon wieder schwierig mit Eis vielleicht.
Oder? Ich glaube, das war das Klimawandel. Ob wir das jetzt, das wird schwierig.
Egal.
Ob wir das jetzt hier auch noch gelöst kriegen, würde ich gerne, aber das überlasse ich der Generation, die klüger ist als unsere. Kommen wir zu dem Thema, welches dem Chris nicht so wirklich bedeutend wichtig ist, aber natürlich für die Fashion Victims unter euch und für mich auch. Neue Trikots haben wir jetzt ein paar zusammengestellt und werden da mal so durchgehen. Education First. Ich würde sagen, auch wie bei Team Bora. Evolution statt Revolution, gleichen dominanten Farben, das Pink, ich finde es ist ein bisschen, ich schäme mich das Wort zu benutzen, aber Raffaesca geworden, also ich finde so das Raffa-Design schlägt etwas mehr durch mit diesen komischen versetzten Sachen und so, aber ansonsten nichts Ungewöhnliches, oder?
Ich finde es auf jeden Fall immer gut zu erkennen im Peloton.
Ja, das auf jeden Fall, also da machen die sich, da sind die. Das ist in der Tat so. Also ich finde auch ein bisschen Mut zur Farbe. Ich meine, für mich wäre es jetzt keins, aber es setzt sich halt von den anderen ab und insofern schon ganz gut. Bahrain Merida finde ich...
Bahrain-McLaren jetzt.
Bahrain-McLaren jetzt. Oh Gott. Ich werde frühestens.
Erinnert mich so ein bisschen an das ehemalige spanische Meistertrikot, das damals Burrito Rodriguez getragen hat. So ein bisschen so fast so
Kanarien. Ja, stimmt. Stimmt. Hast du vollkommen recht. Und du sagst auch, dich interessieren Trikots nicht. Ja, stimmt. Also so.
Es sieht fast genauso aus wie das Trikot von damals Domina Vacanze.
Boah, da müsste ich mal, ich habe hier so ein Buch über Trikots, glaube ich, noch. Da muss
so ein
ich
bisschen aus den 90ern. So
ja, also modern und frisch wären jetzt nicht die
ersten. Allein Art. Schon diese Übergänge sind ja Wahnsinn. Also.
Ja gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, es fällt sicherlich auf. Und das ist jetzt sicherlich auch für einen Sponsor ein wichtiger Punkt.
Das stimmt, ja. Aber wer wird sich das Trikot kaufen?
Ich weiß gar nicht, ob jetzt wirklich der Trikotkauf so in die Kalkulation mit reinspielt. Ich glaube, das ist jetzt eher ein zu vernachlässigender Faktor.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube nicht, dass das ein Faktor ist, den die einbeziehen, wenn es darum geht, wie sie das Trikot designen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wie beim, ich glaube beim Fußball ist das so eine, glaube ich, eine Kennzahl dann auch, ne? Wie soll man sagen, dass man Einnahmen dadurch gerät. Ich glaube nicht, dass sie damit Einnahmen in nennenswerter Stückzahl generieren, oder?
Ja, zumal du ja im Radsport das Problem hast, dass du keine individualisierten Trikots hast. Also sprich, jedes Teammitglied hat das gleiche Trikot und verstehe ich sowieso nicht, warum man da aus merchandise-technischer Sicht das nicht mal einführt, dass beispielsweise ein Fahrer eine Rückennummer kriegt oder irgendwie sowas.
Stimmt. Ja, das ist... Guter Gedanke, warum hat ja, die noch...
Gut, weil sie es natürlich mit den
kannst du wieder normaler
Zahlen
der verschiedenen... Du bist schwer zu verstehen.
Weil das mit den Rennnummern dann natürlich so ein Stück weit...
Ja, abschaffen einfach. Jeder kriegt eine Rückennummer und die Rennnummern werden abgeschafft.
Dann fahren dann quasi 10 Fahrer mit der 7 rum.
Genau. Aber weißt du genau, Team Team Ineos, Nummer 7 ist Chris Froome. Bei jedem Rennen.
Dann kriegst du aber nicht jedes Mal anhand der Rückennummer natürlich gleich den Kapitän raus oder wie er eigentlich sein sollte.
Nee, das stimmt. Aber ich würde sagen, die Vorteile davon überwiegen gegenüber den einzelnen Rennnummern.
Und das klingt so, als hättest du dir echt schon länger Gedanken drüber gemacht.
Nein, aber die Idee bin ich ja nicht exklusiv damit. Also die hatten ja schon viele vor mir.
Ja, aber...
Wir haben ja schon Probleme, wenn der Fahrer das Team wechselt und er besteht auf seine Nummer 10 und die Nummer 10 ist im anderen Team aber jemand anders. Da hast du dann halt, oh, und dann kauft sich einer die Nummer 10 von Sagan, aber...
Gibt es ja im Fußball das Problem häufig auch.
Ja, dann soll sich's rumheulen. Also wenn die 10 schon vergeben ist, dann hast du halt Pech gehabt. Muss halt früh aufstehen.
Also ich bräuchte es als Fan, der sich ein Trikot kauft, jetzt nicht unbedingt, muss
ich sagen. Ich bräuchte es auch nicht. Also ich würde mir jetzt auch nicht, also angenommen, ich hätte jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich mir jemals, doch ich habe mir einmal ein Profi-Trikot gekauft. Aber angenommen, ich bräuchte jetzt, doch, damals hätte ich es mir gewünscht, das stimmt, jetzt wo du es sagst, weil ich habe mir das gleiche Trikot gekauft, womit auch Lance Armstrong unterwegs gewesen war und dann hätte ich mir definitiv nicht das mit Lances Nummer gekauft, sondern das mit Glödys Nummer. Stimmt eigentlich.
Astana dann damals, ja.
Genau.
Aber wir kommen ja später noch zu einem Trikot, das ich mir eventuell zulegen möchte.
Ach, dann und würdest du dir das dann fangen wir mit der Diskussion wieder an, also dann werden wir da wieder aufgreifen. Sunweb. Ja, also das E, ich glaube, die fahren jetzt neu auf Cervelo.
Ähnlich, oder? Also hat sich jetzt optisch jetzt nicht wirklich...
Wenig verändert.
Nee, nicht viel. Was sie schaffen auf diesem Bild, schaffen die wirklich jeden noch so kleinen Spaß. Also ne, hier von Sigma die Uhr hat die Dame noch am... finde ich auch sehr schön, dass da die Dame auch mit abgebildet ist, ne? Weil es vielleicht ist jetzt, gehört zu dem Team, zu den wenigen Teams, die auch eine Damenmannschaft haben, aber finde ich sehr, sehr gut.
Heute sind nur noch so eine Axel-Schulz-Mütze und dann wäre wirklich jede Werbefläche wirklich tatsächlich genutzt.
Ja, aber mein Gott, das Geld muss ja irgendwo reinkommen.
Ja, klar.
Nix, aber würden wir auch beide, also ist beim Bewerten geblieben, nichts großartig Neues. Agé Dessert, das Trikot
ähnlich,
ist neu.
Ähnlich, oder?
Hä?
Ist doch auch, zumindest das jetzt, was hier verlinkt war, ist ja... Im Prinzip das alte mehr oder weniger, oder? Oder bin ich jetzt auch...
Ich kann mich nie daran erinnern, dass die jemals ein anderes Trikot hatten. Ich finde Agé Dessert...
Ah doch, die hatten schon weiß mit blau-schwarzen Punkten, also das war schon...
Und braun.
Das war schon sehr stark anders.
Ja,
aber jetzt so das Trikot ist ja mehr oder weniger...
Das ist ja auch eigentlich ein Kompliment. Ah ja, stimmt. Das ist aber auch eigentlich ein Kompliment, finde ich, ne? Wenn man sagt, man erkennt immer sofort dann das Team. Also,
ja, aber es muss natürlich einen Wiedererkennungswert haben. Du kannst ja nicht von einem Jahr auf das nächste dann komplett alles ändern.
Ja, aber wenn ich mir angucke, also ich habe jetzt mal Agé d'Auxerre einfach sozusagen Agé d'Auxerre als Bilder, Google-Bildersuche und sehe da ja schon einige unterschiedliche Trikots, also die ne, über die ganzen Jahre auch. Aber man erkennt immer sofort Agé d'Auxerre. Also ich finde, die machen einen sehr, sehr guten Job, sich ein bisschen zu verändern, es ein bisschen anders zu machen, aber trotzdem immer so irgendwie vom Design her so auszusehen, dass man sofort weiß, alles klar, das ist Agé d'Auxerre und das ist ja auch eine wirklich, wirklich.
Aber optimalerweise schaffst du es ja als Sponsor mit der Trikotfarbe dein Produkt auch vorzustellen oder dem Zuschauer zu erklären, was du machst. Und das schaffen, finde ich, wenige.
Ja, Agé d'Auxerre, was ist das? Ich weiß noch nicht mal, was das für eine Bude
Versicherung.
Ist. Eine Versicherung. Ja, wie willst du eine Versicherung darstellen? Ne? Ist auch schwierig. Also, finde ich so grundsätzlich eine schwierige Sache. Aber ich finde zumindest, dass sie es schaffen,
also ich sag mal so, Telekom oder T-Mobile hat das so farbtechnisch recht gut hinbekommen.
Haben die hinbekommen, aber du wusstest ja trotzdem nicht, dass das ein Telekommunikationsunternehmen ist. Also ne,
ja gut, Telekom. Also ja gut, als Deutscher natürlich schon.
Also klar, aber ich weiß, was du meinst. Das haben die mit ihrer ziemlich eindeutigen Farbe geschafft, klar. Aber Agé d'Auxerre macht das auch gut, finde ich. Zumindest, dass man das immer sehr, sehr, sehr gut erkennt. Nichtsdestotrotz so ein richtig großer Fan von dem Design, finde ich nicht. Astana auch, würde ich jetzt fast wie Telekom sagen, Team, was man
die immer sind sehr... Die wieder so ein bisschen zurück zu so einem helleren Blau,
ja. Ja, interessant ist ja auch, dass die Hauptstadt von Kasachstan gar nicht mehr Astana heißt.
Wurde das geändert? Sind die umgezogen?
Ja, die ändern ja das immer mal wieder. Und ich glaube, seit 1-2 Jahren gibt es Astana in der Form gar nicht mehr.
Nee, die wurde einfach umbenannt. Aber ich glaube aus...
Nur Sultan.
aus Marketinggründen oder Wiedererkennungswert.
Nein, das war irgendwie so ein ehemaliger Politiker, der sich sehr verdient gemacht hat. Und nach dem wurde jetzt quasi die Hauptstadt benannt.
Ah,
ich weiß es, weil meine Kollegin, die gegenüber sitzt, Kasachin ist.
Aus den Gründen aber benennt sich das Team nicht um. Also die wollen halt einen Wiedererkennungswert haben und heißen deshalb weiter Astana, denke ich mal.
Aha. Sehr interessant. Bitte Grüße an die Kollegin. Danke für den Einblick, den wir da dadurch sozusagen über Bande gewinnen konnten. War mir noch nicht bekannt, also wusste ich noch nicht so. Also hatte ich auch gar nicht mitbekommen, dass sie sich umbenannt haben, die Hauptstadt. Ja, wieder was dazugelernt. Aber das Team, klar. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass sich das Team deswegen umbenennt. Dann das neue Trikot von André Greipel und Konsorten. Irgendwie.
Der König.
Bitte?
Der König haben wir noch.
Der König haben wir noch, habe ich die übersehen? Astana stellt neues Trikot vor, Israel Startup. Ja,
also bei der König, wenn man es sich mal anguckt, da hat sich schon ein Stück weit was verändert. Also es war vorab
sieht so ein bisschen aus wie
Kramer. Blau, jetzt ist es halt auch stark weiß geprägt auf der Brust. Hat sich schon nochmal ein
Stück weit abgewandelt. Habe ich hier irgendwie, doch, da hat doch jemand ein Dokument gemacht hier. Der König Quickstep, das sieht ja ganz anders aus. Sieht ja total blöd aus.
Ich sage ja, es sieht ein bisschen aus wie Groupama, finde ich.
Das sieht ein bisschen aus wie, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, was für mir die Worte.
So ein Stück weit wie so ein halbes weißes Trikot des besten Nachwuchsfahrers von vorne.
Ja, nee, aber das sieht mir aus, als hätten die Trikots in die Bip-Shorts gesteckt. Weißt du?
Ja, das zum einen, aber ich muss sagen, dadurch erkennt man natürlich das Lidl-Logo auch besser. Also es setzt sich natürlich jetzt besser ab als Logo, als wenn der Hintergrund komplett blau ist. Also für Lidl könnte es sich auszahlen.
Ja gut, aber ja, für Lidl könnte es sich auszahlen, aber das Blau von De Königs jetzt an der Seite noch so hochgezogen und hier quasi Bauchnabel, dieses blaue Stück da zum Bauchnabel nochmal hoch, das sieht ja komplett albern aus. Also es sieht für mich wirklich aus, als hätten die das Trikot in die Hose gesteckt. Also was sollen sie machen, aber meinen Segen haben sie dafür nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Finde ich, gefällt mir nicht, aber muss mir auch nicht gefallen. Katusha Factor, Israel Startup Nation, Fantini und so weiter und so gedings. könnte
also
auch
das Team hieß eigentlich Israel Cycling Academy durch die Fusion, jetzt heißt es aber Israel Startup Nation.
Könnte auch ein altes Astana-Trikot sein, ne? Also
finde ich jetzt nicht so, also.
Ja, von den Farben
her. Wenn dann am ehesten noch das Trikot des kasachischen Meisters.
Ja, oder sowas, genau. Also würde mich jetzt nicht wundern. Ja, kann man aber machen. Also die hatten ja dieses Blau, diesen Blauton ja eh aufgrund von ihrer, ich sag mal, Herkunft oder von ihrer Geschichte, ne, dem blauer Stern auf weißem Hintergrund drin, finde ich ein schlüssiges Trikot, um es so rum zu sagen.
Ich finde für mich bislang das, was mir am besten gefällt.
Ah, das wirst du kaufen?
Auch sehr sympathisch natürlich, dass Vinny Fantini, diese italienische Weinkette, da jetzt mit drauf ist.
Ja, ich kenne keine italienischen Weinketten, weißt du, ich bin nicht so modern unterwegs, aber wenn du mir das, wenn du das weißt und das, das würdest du dir kaufen?
Ja, also für mich sieht es echt, macht das was, ja. Einziger Nachteil natürlich, dass es weiß ist.
Ja, gut, ne, das muss viel gewaschen werden, aber nichtsdestotrotz, ja, finde ich, also ich werde es mir nicht kaufen, aber ich habe schon schlechtere, schlimmere gesehen.
Man wird es auf jeden Fall im Kölner Umland häufiger sehen.
Davon gehe ich auch aus. Ich hätte die Fahrer wahrscheinlich eher noch an den schönen Faktorrädern erkannt. Aber jetzt weiß ich zumindest auch schon, wie sie aussehen, wer drauf ist. Mit welcher Rückennummer würdest du das Trikot denn kaufen, wenn du es denn mit Rückennummer kaufen könntest oder müsstest?
Du meinst die Nummer oder den Namen?
Naja, das wäre dann in der Fantasiewelt.
Ich würde natürlich die 1 nehmen.
Du würdest die 1 nehmen? Wer ist denn die 1 bei denen dann?
Das ist die Frage.
Also, ja, aber wenn angenommen, warte mal, verdammt, jetzt habe ich die falsche Seite auf.
Nils Pollitt ist die 1.
Meinst du, der wird die 1 kriegen?
Ja.
Oder Dan Martin.
Ich glaube nicht, dass Dan Martin die 1 hat.
Aber wenn da jetzt ein Name drauf wäre, gucken wir gerade mal, also Israel Startup Nation 2020. Welchen Namen würdest du denn dann auswählen, wenn du eins müsstest?
Aus deutscher Sicht natürlich Nils Pollitt.
Nils Pollitt?
Mhm.
Okay, also ich wüsste auf jeden Fall, dass wenn ich mir ein Trikot kaufen, oder angenommen jemand würde sagen, such dir ein Trikot aus und das kriegst du und ich dürfte mir dann das aussuchen, würde ich definitiv nicht Nils Pollitt nehmen. Ich würde auch definitiv nicht Rick Zabel oder André Greipel nehmen, sondern ich würde einfach, um meiner Tochter einen Gefallen zu tun, Itamar Einhorn nehmen.
Das war mir letzte, schon fast klar.
Bis letztes Jahr hätte ich Ruben Blaser genommen.
Ja, nee, wenn ich ein Einhorn hinten auf dem Trikot hätte, wäre ich auf jeden Fall, wär Papa der Held. Travis McCabe kommt vom Team Floyd Landis rüber. Also hoffentlich haben sie dem vorher die Taschen nochmal leer gemacht. Nicht, dass der noch mit Versorgung von Floyd antanzt. Sehe ich gerade. Ja, nee, ich würde Einhorn nehmen, ganz klar. Ohne Fragen, ohne Diskussion. Aber ich denke über den Ansatz nochmal nach. Also das klingt... Aber dafür ist der Radsport, glaube ich, einfach zu traditionell, als dass man sowas machen würde. Das, vielleicht sollte man
es machen. Wie gesagt, das ist nur eines von zahlreichen Beispielen, wie man den Radsport halt besser vermarkten könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber was halt jetzt vielleicht ein Stück, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Rolle spielt, aber letzten Endes, du produzierst natürlich auch eine gewisse Anzahl an Trikots. Und ich glaube, das lebt auch ein Stück weit, je nachdem, was Stürze und so weiter betrifft, wie du waschen musst, auch ein Stück weit davon, dass vielleicht ein Trikot auch verschiedenen Fahrern ein Stück weit passt. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist jetzt kein Fußballtrikot, wo die gleiche Mannschaft immer zusammen am gleichen Ort spielt, sondern wo du vielleicht auch mal so ein Bündel Trikots einfach einpacken musst. Und ich glaube, je personalisierter du die gestaltest, umso größer muss der Vorrat insgesamt an Trikots vielleicht ein Stück weit auch sein. Und das könnte möglicherweise, das ist eine Mutmaßung, auch dazu führen, dass einfach der Materialaufwand.
Ja, aber du kriegst das ja auch höher wird. Gar nicht so schlechtes Argument. Also ich weiß von einem Kollegen, ne, dass am Anfang der Saison einfach mal kriegst dann halt einmal so wirst du ausgestattet. Ja, und kriegst halt so viel Hosen, so viel Langhosen, so viel Kurzhosen, so viel Beine, bla bla bla. Also einmal kriegst du so ein Paket zugeschickt, wo dann alles drin ist. Anekdote in dem Zusammenhang wurde mir erzählt, hatte der Schuhhersteller so Schuhe konstruiert, die hinten so eine besondere Art von, wie soll man sagen, Fußumrandung an der Ferse hatten, dass der Fuß so ein bisschen in der Ferse heften blieb, weswegen alle Socken kaputt gingen. relativ schnell kaputt ging, wenn es nicht die perfekt abgestimmten Socken waren. Weswegen die dann damals zu einer sehr größeren Rundfahrt fast alle ohne, also so auf Biegen und Brechen noch in letzter Sekunde Socken vom Sponsor kriegen mussten, damit das überhaupt alles passend war, weil alle Socken waren schon kaputt. Also da passieren auch so ganz komische Sachen. Aber du könntest ja genauso, es werden ja auch Sachen beflockt. Weißt du? Ich glaube, dieses Anbringen von der Nummer oder dem Namen da drauf zu bügeln abends noch oder so, ich glaube, das wäre kein großer Akt. Also ich glaube, das könnte man...
Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Mechaniker und generell Betreuer den ganzen Tag über sehr, sehr viel zu tun haben. Ich weiß nicht, ob
die alle Stricke haben. Reißen, könnte man ja im alten Radsportstil einfach den Namen mit Sicherheitsnadeln festmachen.
Also ich für mich sehe jetzt nicht so den Zugewinn an der Aktion, aber ich gebe zu, dass es vielleicht Leute gibt, Thomas gehört dazu, die das sehr gut fänden.
Ja, ach, ich finde das auch nicht schlecht. Ja. Und man könnte ja, um die anderen, den anderen Gedanken eben von dir, ne, wer ist der Kapitän, man könnte ja da auch dann sozusagen die Nummer noch in irgendeiner anderen Weise farblich kennzeichnen oder sonst irgendwas machen.
Oder kriegt einen goldenen Helm aufgesetzt.
In der Tat dachte ich auch schon gerade an den Helm, andersfarbigen Helm oder so. Ist ja dann auch zum Beispiel, könntest du dann bei den Yates-Brüdern hinterher sagen, ach, die haben die Helme getauscht vorher und so weiter. Ne? Alles Möglichkeiten. Kommen wir mal zurück zu den Trikots, beziehungsweise was den Israelis noch alles passiert ist. Die sind dann im Training, wo waren die unterwegs? Irgendwo nach der Teampräsentation?
Und in der Wüste Genef, oder wie heißt die größte Wüste in Israel, waren die. Und da wurden die von einem Sandsturm plötzlich überrascht.
Ja, also und da denke ich mir mal auch. Ne? Also,
Negev-Wüste.
Bitte?
Negev-Wüste.
Ich bin da in der Aussprache sehr, sehr schlecht. Ja, das ist für, wie soll man sagen, für das Material wahrscheinlich schlimmer als für die Fahrer noch, ne? Also,
ja, und wenn man den Instagram-Account der Trainingstiere folgt, dann hat man schon gesehen, dass die da doch ihren Spaß hatten.
Ja, ich glaube mir auch, dass das Team jetzt ordentlich, also zumindest diese drei, also dass die Jungs untereinander eine gute Stimmung haben werden. Und wenn, wir hatten ja, ich glaube beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, wie wird das, wenn da mehrere Teams fusionieren oder so. Ich glaube, wenn sich nur diese Stimmung der rheinischen Frohnaturen auf die anderen überträgt, dann wird das quasi eine Art Karnevalstruppe mit Leistung im kommenden Jahr. Deswegen, ich bin da gespannt und freue mich auf das Team. Ich glaube, so langsam bin ich auch, glaube ich, bereit, Abschied zu nehmen von meinem ehemaligen Lieblingsteam und mir Neues zu suchen. Und vielleicht tut sich da gerade was auf. Ich weiß es noch nicht genau. Obwohl mein Hang nach England vielleicht auch immer noch so groß ist, dass ich, vielleicht werde ich einen neuen zweiten Platz in meinem Herzen freimachen. Wer weiß es schon. Ja, also gucken wir mal. Sam Bennett hat mir eben schon kurz angesprochen. Das ist jetzt, war das beim letzten Mal, hatten wir das glaube ich noch als Mutmaßung und das ist jetzt quasi in trockenen Tüchern. Geht jetzt zu König Quickstep und hat dort einen Zweijahresvertrag bekommen. Ja, alles gut, oder?
Ja, ich denke für alle Beteiligten letzten Endes das Beste. Also beim Team Bora hätte das die Konfliktsituation nochmal verschärft, wenn er da jetzt hätte bleiben müssen. So kann er in die Rolle von Viviani schlüpfen, hat da absolute Freiheit, kann sich bei den größten Rennen wirklich testen, nimmt seinen Anfahrer mit, Shane Archbold, von daher... Ja, für die Konkurrenzsituation auf dem Sprintermarkt sicherlich in den nächsten Jahren belebend.
Aber ich bin gespannt, wie das dann bei der König Quickstep mit Archbold funktionieren soll. Weil die haben, ja, also haben ja eigentlich schon quasi ihren Anzug und ob das dann alles so reibungslos übergeht, wenn da plötzlich zwei neue auftauchen.
Ja, das muss man sehen.
Ja, aber ich
glaube. Vielleicht gibt es da auch einfach so eine Aufteilung, wann er, vielleicht darf er bei den kleineren Rennen dann quasi den Anfahrer machen, vielleicht bei den größeren Rennen nicht, aber auch bei der König Quickstep ist jetzt nicht nur Viviani gegangen, sondern auch Richese ist beispielsweise weggegangen, der jetzt ein Top-Anfahrer in den letzten Jahren war. Von daher gibt es da ja auch eine gewisse Lücke an Anfahrern. Und ja, vielleicht kann Archbold in die eine oder andere stoßen, vielleicht nicht in jede. Vielleicht hat sich Bennett das eine oder andere auch vertraglich zusichern lassen, das wissen wir nicht. Aber ja, ich denke für beide erstmal eine gute Chance, weiter auf sich aufmerksam zu machen.
Ich glaube, es ist für beide im Moment die beste Situation, um irgendwie für alle das Gesicht zu wahren einerseits und zum anderen irgendwie aus der Situation rauszukommen und dann vernünftig jetzt da irgendwie nach vorne zu gehen. Ne? Also damit umzugehen und jetzt dann in die neue Saison zu kommen. Finde ich. Also bin gespannt. Also ich glaube, jeder gönnt oder die meisten gönnen Sam Bennett nur das Beste und vielleicht, hoffentlich findet er da eine gute Heimat. Ja, hatten wir schon mehrfach drüber spekuliert, was wird passieren. Euer Hohn und Spott in unserer Organisations- in unserem Organisationschat mal außen vor gelassen. Ron Dennis geht zu Team Ineos. Ich musste ein bis zweimal schlucken.
Sympathisch, oder?
Auch da wieder meinte ich, da habe ich jemandem das bei der Arbeit kurz berichtet, der meinte, ja, passt doch zueinander. Die einen Verrückten mit dem anderen Verrückten. Ja, was wird der da machen, habe ich mich gefragt. Also ich habe, nehmen die den nur mit bei Rundfahrten, wo es Mannschaftszeitfahren gibt und können sich das leisten?
Gibt es ja keins. Also
habe ich jetzt
beim Giro gibt es keins und bei der Tour glaube ich auch nicht.
Ja, dann denkt man.
Und der wird sich, glaube ich, also darf sich dann wohl auf die Einzelzeitfahren konzentrieren und dann, wenn es funktionieren sollte, hast du natürlich auch einen super Helfer.
Ja. Im Idealfall macht er das Gleiche, was Kwiatkowski macht. Über Kilometer lang am Berg und er hat es ja auch schon bei der Tour de Suisse beispielsweise gezeigt, dass es jetzt nicht ganz so seine große Schwäche ist. Also er kann sicherlich das, was viele im Team Ineos können und woran sich so ein Stück weit auch so die Rekrutierungsstrategie ausrichtet. Er kann über längere Strecken hohes Tempo fahren. Also Castroviejo war so ein Fall, den sie gekauft haben. Kirienka ist so ein Fall. Kwiatkowski ist so ein Fall. Sie mögen Leute, die ein hohes Tempo über lange Zeit fahren können im Wind. Mitunter auch über verschiedene Terrains. Da passt er perfekt rein und vielleicht hat er da die Möglichkeit, das eine oder andere Mal auf sich zu fahren. Ich glaube aber nicht, dass er dort die von ihm gewünschte Strategie fahren kann, sich jetzt Richtung Rundfahrer auszurichten.
Wie meinst du das, also Richtung Rundfahrer
auszurichten? Ja, es gab von seiner Seite oder von Seiten seines Managements mal vor 2-3 Jahren die Aussage, wir wollen aus Ron Dennis einen Rundfahrer machen.
Ah, okay.
Quasi die Metamorphose vom reinen Zeitfahrer zum Rundfahrer. Da gab es gewisse Ansätze ich weiß gar nicht, welcher Giro es war, entweder dieses Jahr oder letztes Jahr, wo er da gute Ansätze
letztes gezeigt Jahr hat.
War 2019, oder? Dieses Jahr.
2018.
War das nicht das Jahr, wo Schachmann auch egal. Auf jeden Fall hat er beim Tiro schon mal gute Ansätze gezeigt und Tour de Suisse ist er auch sehr, sehr gut gefahren. Also das zumindest dieses Jahr. Da wurde er Zweiter hinter Bernal und ist da am Berg recht gut gefahren. Also es gab da gewisse Anzeichen, aber er ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste Fahrer. Ich meine, er ist Jahrgang 90, also ist nächstes Jahr dann 30. Generell muss ich sagen, es haben in diesem Team schon einige Fahrer diesen Weg bestritten. Nicht zuletzt auch Bradley Wiggins, der jetzt auch von einem reinen Zeitfahrer dann zu einem Bergfahrer wurde. Die Frage ist halt nicht, ob sein Standing und auch die interne Konkurrenz, die es ja zweifelsohne gibt, er fährt da mit drei aktuellen oder ehemaligen Tour de France-Siegern, ob die ihn nicht zu sehr da einfach hemmt. Also ich gehe davon aus, dass er da eine reine Helferrolle
absolut
wird.
Also alles
andere. Das finde ich.
Also wenn er da jetzt da hingeht und sagt, ich werde hier der neue Kapitän für die Tour de France letztes Jahr, dann wird er
bestenfalls
ausgelacht.
Wenn man sich dann mal so an die Zeiten erinnert, wo dann Ian Stannard oder Luke Rowe dann zwei Alpenpässe von vorne gefahren sind, dann kann einem schon Angst und Bange werden, wenn dann Rowe und Dennis fährt.
Ja. Natürlich, also das ist natürlich die Creme de la Creme letzten Endes hier Team Ineos. Kann, wenn sie es auf die Spitze treiben, nächstes Jahr mit 3 Tour de France-Siegern starten. Die können da einen
plus dem
und Dennis noch mit reinpacken.
Zeitfahrer
die können
einen
ehemaligen Weltmeister Kwiatkowski da mit reinpacken. Die können da Sosa, Sivakov, wen auch immer alles da reinpacken.
Carapaz.
Das zeigt halt schon auch Carapaz, den Giro-Sieger. Im Prinzip, das zeigt ein Stück weit, Erfolg ist käuflich.
Aber und du brauchst natürlich
größer
auch
dein
einen dazwischen, so einen Road-Captain.
Christian Knees.
Beispielsweise, so einer könnte das machen. Allerdings ist der wahrscheinlich, wenn es dann in die Berge geht, einfach dann so mit als Erster dann weg, was auch wieder nicht schlecht, nicht gut ist. Aber so ein Geraint Thomas, je nachdem, in welcher Rolle er sich dann da wiederfindet, das ist einfach unfassbar, was sich in dieser Mannschaft an Qualität einfach sammelt, wenn die in so eine Rundfahrt einfach reingehen mit 8 Fahrern und 7 davon haben Top-10-Qualität.
So, aber da müssen wir mal auch sagen, um jetzt die eine Meldung, die wir noch reingenommen haben, vorwegzugreifen, ein Amador möchte ja auch noch dahin.
Ja.
Ne? Also es scheint ja zumindest, und wenn es nur das Geld ist, ja, also dann muss man aber auch den Fahrern dann mal sagen, okay, wenn es euch nur aufs Geld ankommt und ihr deswegen dahin geht, okay, dann ist das halt so. Ne? Und der Ausspruch, Geld ist oder Erfolg ist dann käuflich. Ja klar, das sind Profis, natürlich spielt dann das Geld die Rolle. Ne? Ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, dass die so viel Geld haben oder wie sie auch dazu kommen, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Ne? Aber sie scheinen ja dann zumindest trotz dessen, dass sie aufgrund der Situation, dass sie schon so viele hochklassige Fahrer haben, immer noch einen Anreiz zu geben, der groß genug ist, da auch noch hinzukommen, dass Fahrer immer noch dahin wollen, trotzdem. Ne? Also sonst kann ich mir nicht erklären, dass ein Amador sich da jetzt auch noch quasi.
Also ich glaube schon, dass, also Geld ist sicherlich ein Faktor. Bei manchen Fahrern wird das sicherlich der Hauptaspekt sein. Also wenn sich jetzt wirklich ein Fahrer als reiner Helfer verkauft, ist das vielleicht wirklich der Hauptfaktor. Ich glaube, dass es bei Amador jetzt nicht der entscheidende Faktor ist. Der war jetzt 10 Jahre bei Movistar, der hätte da jetzt auch noch bleiben können und kann da auch noch bleiben. Die Situation ist ungeklärt. Da liegt es jetzt eher am Berater. Da gab es eine Überwerfung mit dem Team Movistar. Zurückzuführen ist das Ganze auf das Ausscheiden von Carapaz. Carapaz hatte volle Rückendeckung während des Giros, um da den Sieg einzufahren. Und während des Giros hat mehr oder weniger der Berater gesagt, Carapaz wird dieses Team verlassen und zu Ineos gehen. Das hat Eusebio und Sue so sehr verärgert, dass er gesagt hat, wir sind nicht länger Ausbilder für Team Ineos. Und wir werden mit diesem Herrn, also Aquarado oder Quadrado oder wie auch immer, Thomas, du kannst es dann verbessern, nicht mehr zusammenarbeiten. Der Herr hat unter anderem auch den Transfer um Sosa gemanagt, der bei Trek mehr oder weniger im Wort stand und dann auch zu Ineos gegangen ist. Und vielleicht kann man ihn so ein bisschen im Fußball vergleichen mit Mino Raiola. Der auch versucht, möglichst gut für seine Fahrer das Beste rauszuholen oder für seine Spieler, natürlich auch an seine eigene Tasche denkt, aber der jetzt wenig Dankbarkeit zeigt gegenüber den Arbeitgebern, bei denen die Fahrer oder Spieler aktuell im Wort stehen. Und von daher, es ist eine Situation, worunter Movistar, und es hat jetzt diese Transferperiode ganz stark gezeigt, enorm leidet, aber es ist ein konsequenter Weg und der bietet für die Zukunft auch Vorteile. Hm.
Ja, aber ich meine jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, aus Sicht der Fahrer, ne? Also warum will er, also ne, er will jetzt als Helfer für Carapaz oder als eingespieltes Team mit Carapaz da weiter tätig sein oder sozusagen, ja, das Gute weitermachen.
Diese Gehaltsentwicklung im Radsport sehr besorgniserregend. Also es gibt ein Team, das hat viel Geld, das ist Ineos, und danach gibt es erstmal nichts. Und dann kommen so 2-3 Teams, die haben dann so die Hälfte oder ein bisschen mehr von dem, was Ineos hat, und dann kommt auch wieder lange nichts.
Ja, aber das ist ja, also ist das nur in diesem...
Da ist ja irgendwo keine Wettbewerbsgleichheit mehr.
Ja, aber das ist ja so eine Diskussion, die werden wir immer führen, und gab es immer schon so, gibt es in anderen Sportarten auch so?
Nein, nicht ganz. Also du hast in den amerikanischen Sportarten hast du ganz klar das Salary Cap zum einen, und auch wenn man jetzt mal an die Stellung des FC Bayern in Deutschland denkt, allein der Fußball ist viel, viel stärker auch von taktischen Entwicklung geprägt, von entsprechenden Spielerentwicklungen. Radsport ist wesentlich leichter kalkulierbar. Ich setze einfach ein Team aus 8 Fahrern zusammen und sage einfach, ihr fahrt jetzt in Reihe, gewisse Wattzahl, und dann ist vorbei. dann ist einfach vorbei. Also wenn sich dann eine gewisse Anzahl an Leuten zu einem Team zusammenschließt, Ende. Kalkulierbar wie vielleicht in keinem anderen Sport, zumindest keinen anderen Sport, den ich kenne.
Das Einzige, was du halt hast, ist ein Sturzrisiko.
Richtig, richtig. Oder genau, Sturzrisiko, Dopingrisiko, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Aber wenn ich mir jetzt eine Mannschaft baue aus Geraint Thomas, Froome, also ich rede jetzt von den besten Zeiten, Bernal, dann packe ich da einen Tom Dumoulin, einen Primoz Roglic, was ja finanziell für Ineos alles möglich wäre, zusammen, packe mir da noch einen Thibaut Pinot mit rein, packe mir da noch einen Ron Dennis als Zeitfahrer-Weltmeister mit rein und packe mir dann vielleicht rein für die Ebene, vielleicht noch, wen packe ich mir da noch mit rein?
Tony Martin in seiner besten
Tony Zeit. Martin, unschlagbar.
Ja, aber ist jetzt müßig darüber, ne, haben wir jetzt, weiß nicht, zum 5., 6., 7. Mal schon so aufgegriffen, ne, das wäre dann etwas, da müssen die Verbände dran, wir können das jetzt nicht ändern.
Die UCI.
Ja, genau. Ne? Ist jetzt so, und ich finde, man kann den Fahrern weder den Fahrern einen Vorwurf machen, noch das Team Ineos, dass sie die Möglichkeiten ausschöpft, die sie da haben. Ne? Das, ich glaube, dafür ist der Radsport, also ne, wie, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Mal haben wir es ja auch schon debattiert, ne, der, wird der Radsport, kann der den amerikanischen Weg gehen? Ganz klare Meinung meiner, von mir, nee, ist er viel zu traditionell für, als dass man sowas anfängt oder sowas durchsetzen könnte oder durchsetzen würde. Dafür.
Ja, es liegt halt einfach ein Stück weit daran, dass du da dich auf eine Zahl einigen müsstest, die auf jeden Fall jedes Team zahlen kann. Also es liegt ja einfach auch daran, in Amerika bei den großen Mannschaften, die zeichnen sich ja, soweit ich es jetzt erlebt habe, dadurch aus, dass im Prinzip jeder mehr investieren könnte und die dadurch mehr oder weniger gebremst werden, dass es so diese Obergrenze gibt.
Genau.
Wenn du diese faire Obergrenze im Radsport definieren wollen würdest, müsstest du die Grenze bei vielleicht 10 Millionen ziehen. Weil das noch was ist, wo viele Teams noch einigermaßen rankommen. Jetzt hat Ineos 40 Millionen. Da bist du jetzt ja auch schon in der Bredouille. Verlierst du vielleicht dann einen Sponsor, weil er sagt, für 10 Millionen steige ich da nicht ein, weil da kann ich nicht die Erfolge erreichen, die ich erreichen will möglicherweise. Und ich will mich, und das, da gehe ich jetzt bei Ineos ganz stark davon aus, oder auch bei Sky, ich will mich gar nicht diesem gleichwertigen Wettbewerb stellen, sondern ich mag diese Vormachtstellung, um damit halt auch für mich diesen gewissen Werbewert einfach generieren zu können. Das spielt ja auch noch mit rein.
Stellen wir mal die These auf, wenn wir ein Salary Cap von 10 Millionen hätten, hätten wir wieder viel mehr Teams, die von reinen Radherstellern gesponsert werden würden. Und dann würde
es aus meiner Sicht begrüßenswert.
Aus meiner Sicht auch, und würde vielleicht mal das auch aufhören, dass immer mehr zwielichtige Firmen in das Metier dringen.
Zwielichtige Firmen, das freut mich.
Also ganz ehrlich, Ineos Pharma.
Ja, Fracker. Klar, haben wir ja damals schon gesagt, als sie aufkamen. Ja, also ich glaube, diese Diskussion ist...
Egal, die hat jetzt weiter weggeführt vom eigentlichen Thema, ja. Sagen wir mal so. Amador geht vielleicht zu Ineos, vielleicht nicht. Ich denke, für beide Seiten wäre es das Beste, er geht dorthin. Er hat da wohl einen Vorvertrag bei Movistar unterschrieben. Er soll die Summe, die nötig ist, an Movistar überweisen, oder Ineos soll die Summe an Movistar überweisen, dann sind alle glücklich. Ich glaube, sollte die Summe nicht überwiesen werden, dass es da vor Gericht geht, und dann schauen wir einfach mal, wie da entschieden wird.
Ja, also ich glaube einfach, dass wir in dieser Vormachtstellung von Ineos, dass das einfach über die Zeit gelöst wird. Ne, irgendwann hat der Sponsor auch keine Lust mehr, keinen Spaß mehr daran. Wenn zum fünften Mal hintereinander irgendwie Ineos die Tour gewonnen hat, ich glaube, dass dem Sponsor das dann irgendwann auch zu langweilig wird oder zu blöd wird. Weil ich finde, dass jeder Sport, oder nein, kein Sport ist auf Dauer wirklich, wirklich, wirklich interessant, wo ein Team alleine, ich kann mich an keinen Sport erinnern, wo die Übermacht eines einzelnen Sportlers oder eines einzigen Teams über einen sehr langen Zeitraum dazu geführt hat, dass dieser Sport interessanter wurde zum Zuschauen und für Sponsoren.
Also für mich sind die Rennen, bei denen Ineos keine Rolle spielt, die spannendsten. Also ich fand den Giro dieses Jahr spannender als die Tour. Ich fand die Vuelta spannender und ich fand sogar die Tour dieses Jahr spannender als sonst, weil es da einen Julien Alaphilippe einfach gab, der eine gewisse Unberechenbarkeit mit reingebracht hat. Aber lag wahrscheinlich auch daran, dass ein Chris Froome jetzt nicht mit am Start war und deshalb auch ein Stück weit die Planbarkeit für Ineos ein bisschen schwieriger war.
Ja, aber das sagt ja nur aus, dass ein
dass also ich klar, Ineos nicht mag. Richtig.
Bitte?
Sagt im Prinzip aus, dass ich Ineos nicht mag. Und gut,
als Fan
bin ich auch vielleicht auch deshalb ein Stück weit geschädigt, weil das Team sich natürlich in den letzten Jahren auch häufig an Movistar-Fahren bedient hat. Kann man nicht vermeiden, gibt's aber. Ja,
schade. Ja, also gibt's ja in jedem Sport. Apropos jedem Sport, Rolf Aldag hat auch einen neuen Job, der ja vom Team Dimension Data weggegangen ist, gegangen ist, wie man es auch immer nennen. Man hat sich friedlich voneinander getrennt. Das sagt man ja immer so. Und ich finde es eigentlich ganz interessant und ganz auch ein schönes Lob für dieses Team, dass er sich, obwohl er Angebote wohl aus dem Herren World Tour Sport hat, sich dem Damensport gewidmet hat. Und jetzt dort für das Stream Canyon SRAM unterwegs ist, also wirklich auch auf allerhöchstem Niveau dort ein Damenteam mit betreut. ja, schöne Sache. Also ich finde, vielleicht wird das noch ein bisschen mehr dieses Team sozusagen helfen, das ein bisschen in den Fokus zu rücken. Die Damen bieten da wirklich erstaunlichen und tollen Radsport und warum nicht? Also ich finde es.
Also wenn es zur Professionalisierung des Damenradsports beiträgt, sicherlich ein Zugewinn. Also ich meine, es gibt, muss ich sagen, in der Breite, was jetzt so die Spitze angeht, in den Damenwettbewerben natürlich jetzt nicht so die Qualität wie bei den Herrenrennen. Also ich habe jetzt dieses Jahr war es, glaube ich, bei Klassiker San Sebastian, da lief, glaube ich, das Damenrennen vor dem Männerrennen und das war sehr, sehr früh relativ ja, ausgedünnt, vielleicht, weil viele Fahrer auch nicht die Qualität haben, da in der Spitze mitzuhalten. Und ich kann mir vorstellen, wenn so ein Fachmann dann sich einbringt, vielleicht trägt es ein Stück weit dazu bei, dass die Konkurrenzsituation ein Stück weit zunimmt und damit dann letzten Endes auch vielleicht die Attraktivität. Und das würde, glaube ich, ja, vielleicht auch den einen oder anderen Sponsor anziehen, wenn vielleicht das Zuschauerinteresse dadurch auch steigt. Von daher wäre das sicherlich sehr, sehr positiv.
Absolut. Findet man noch mal irgendwann die Möglichkeit, einfach sich auch an ein Herrenteam anzugliedern oder ein der Herrenteam an das Damenteam anzugliedern, auch wie auch immer. Ne, also SRAM Canyon. Ne, mit Canyon hat man ja dann auch einen potenten Sponsor für den Herrensport im Team. Ich weiß nicht, ob das nötig ist, ob das der Sache gut tut oder nicht. Aber ich finde durchaus, dass man dem Damensport deutlich mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen sollte, als es bisher passiert ist, weil der Sport, der da geboten wird, es ist im Prinzip der gleiche. Also ich finde die Damenrennen sind viele genauso spannend, nicht alle, und wie du es eben gesagt hast, in der Spitze ist es da vielleicht, oder ist die Bandbreite zwischen dem ersten und dem letzten bei einem Rennen oder einer Rundfahrt vielleicht größer als bei den Herren. Aber nichtsdestotrotz, vorne wird bei den Damen auch schnell gefahren und schade, dass denen nicht die Aufmerksamkeit zugutekommt, die sie eigentlich verdient haben. Lars Bohm wiederum hört auf mit 33. Letzter Vertrag war bei Lotto Jumbo, glaube ich. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Nee, bei Rompot.
Ach so, ja, dann sagen wir es so, letzter großer Vertrag. Genau, Rompot ist ja dann eher doch ein kleineres Team, welches jetzt dann vielleicht nicht vergleichbar ist mit dem, wo er vorgefahren ist. Und da ist sein Vertrag jetzt ausgelaufen und ja, auch einer der Fahrer, wo ich sagen würde.
Aber noch gar nicht so alt und eine ganz seltsame Karriere.
Ja, also hatte ich glaube so Anfang der 20er, also Ennecke-Tour gewonnen, Tour of Britain zweimal gewonnen, Tour of Belgium.
Vor allem hat er damals diese legendäre Tour-Etappe übers Kopfsteinpflaster im Regen gewonnen.
Ja, genau, und hat damit einen Grundstein für Nibalis Toursieg gelegt letzten Endes. Also sicherlich die Etappe, auf der sowohl was den eigenen Erfolg anbelangt, aber auch als Helfer Mammutdienste erwiesen hat.
Mhm. Aber
danach kam dann ja auch nicht mehr so viel.
Nee, einmal abgehoben und ganz schnell wieder auf den Boden zurückgefallen. Ja, komische Geschichte, ne? Aber auch so ein Name, der immer mal wieder irgendwo auftauchte, ne?
Also letztes Jahr hatten wir ihn ja, oder dieses Jahr glaube ich, in der Sendung, weil er mal bei der Norwegen-Rundfahrt einen anderen Fahrer geschlagen hat.
Ja,
das vielleicht dann ganz gut. Wenn er sich da zurückzieht, wenn man vielleicht das Positive an das.
Vielleicht will er jetzt eine Boxkarriere starten. Nee, will er nicht. Er will jetzt Mountainbike-Gravel-Rennen fahren. Wobei ich mich frage, ob. Also
er kommt ja vom Cross.
Ja, ja, das schon, ne? Aber wird er da jetzt mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da mehr Geld, mehr Einnahmen erwartet, als er bisher generiert hat. Oder ob er da jetzt irgendwie bei einem Radhersteller dann so als Testimonial mitfahren wird oder so, oder wie, wo der Weg sozusagen hingeht, ne, für ihn. Also mit Gravel Mountainbike Rennen, ob er da jetzt groß eine großartige Zukunft ihm bevorstehen wird.
Vielleicht ist es eine weise Entscheidung, weil der Gravel-Sport wird ja immer mehr in den Vordergrund rücken.
Ja, aber ich weiß nicht, also für mich zumindest, ne, also für mich ganz persönlich steht Gravel und das, wofür es steht, nicht für Rennsport, sondern eher für, wie soll man sagen, so halt die Mischung aus Cross, MTB, Rennrad, die so ein bisschen entschleunigt ist. Und das jetzt
aber es gibt ja viele Leute, die einfach keine Böcke mehr haben, auf dem Rennrad auf der Straße sich den Autofahrern auszusetzen und deshalb ins Gelände oder aufs Gravelbike weg.
Ja, genau. Genau, das ist auch bei mir also der Hauptgrund oder wäre die Motivation, dem Auto auszuweichen. Aber das dann im Gelände, das dann als Rennen, also im Sinne einer Rennveranstaltung zu sehen.
Also ja, aber es gibt ja auch so Rennen wie beispielsweise Trobro Leon, wenn ich daran denke, oder Strade Bianche. Es kommt ja auch im Straßenradsport immer mehr auf.
Hm. Ja, aber das, was, also so wie ich das jetzt verstehe, ne, oder so wie ich die Aussage interpretieren würde, has opted focus on gravel and mountain bike racing. Ne, also das war jetzt die Aussage des Artikels. Ob er damit Geld verdienen wird oder ob es Spaß und Freude macht, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob du mit Gravelrennen heutzutage schon so Geld verdienen wirst, dass du damit, wie soll man sagen?
Vielleicht setzt er auch alles auf Olympia 2020 und will da Mathieu van der Poel im Mountainbike-Rennen besiegen.
Ja, das kann ja sein. Im Cross wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Klar, kann ein Ansatz sein, ne? Aber mit Gravelrennen Geld zu verdienen, da setze ich mal ein großes Fragezeichen hinter. Aber der grundsätzliche Ansatz, den du gerade beschrieben hast, also weggehen von der Straße wegen Ausweichen von Autos, das ist ja das, wofür es eigentlich steht und was ich auch zunehmend mir in den Sinn kommt.
Leider sehr traurig ist. Leider sehr traurig ist.
Ja, aber die Straßen werden nun mal zusehends. Also ich weiß noch nicht, ich glaube, es hat damit zu tun, so Leute wie du, die in der Gegend, die Möglichkeit haben, die du haben, sehen da weniger Notwendigkeit, ne? Weil als ich mit dir unterwegs da war, da konnte man ja wirklich weitgehend autobefreit unterwegs sein. Aber das, ne, du bist ja hier auch schon mal mit mir, nee, hier sind wir noch nicht gefahren, ne? Aber du kennst ja, wie es ist, aus der Kölner Innenstadt rauszufahren und wie schwierig das ist. Da kommt einem sehr schnell der Gedanke, dass man den Autos lieber ausweichen möchte, als dass man sich in die Auseinandersetzung da begibt. Ja. Ja, aber soll er mal machen, der Lars. Warten wir mal ab, was daraus kommt. Machen wir noch so einen ganz, ganz mini kleinen Rückblick, würde ich mal sagen. 2019 vielleicht so ein bisschen Fahrer, Rennen, Etappe oder was euch so in den Sinn kommt, wenn ihr an das Jahr 2019 denkt. Ich habe vorher, ne, ich habe nichts aufgeschrieben hier oder keiner hat was aufgeschrieben und auch niemand weiß, was der andere meint. Wenn ich an das Jahr 2019 denke, gibt es einen bestimmten Tag oder eine Etappe oder eine Sache, ich glaube, die wird bei uns allen auf dem Schirm sein und die auch für mich das war, was so als erstes
hinzufügen kann. Ich habe zwei.
Du hast zwei? Naja, ich habe einmal ganz klar dieser Highspeed-Etappe bei der Tour, wo sie sich, ich weiß nicht mehr, wie du dich geäußert hast damals, Thomas, als du mir die Nachricht geschrieben hast, du musst von erster Minute gucken oder was es war. Etwas bisher vielleicht noch nie dagewesenes oder eine sehr lange nicht dagewesenes oder ein herausragendes Ereignis. Das war so.
War das nicht bei der Vuelta?
War das bei der Vuelta? Ja, siehst du mal, so durcheinander bin ich schon. Bei der Vuelta. Genau, das war so, das war das eine. Und wenn ich noch was Zweites nennen müsste an Rennen oder an Veranstaltungen oder an den Etappen, dann wäre es die Geschichte um die Etappe, die da vom Schlamm weggeweht wurde. Das ist auch sowas, wo ich, was dieses Jahr bei mir haften geblieben ist, diese zwei Etappen. Fahrer würde ich eigentlich nichts, also ich find, fand den Sieg von Bernal, also das Aufkommen, das Bestätigen dessen, was man im letzten Jahr schon erwartet hat, vermutet hat von Bernal, etwas, was ich aus der 2019er Saison mitnehme und Alaphilippes Ganzjährigkeit sozusagen. Das sind für mich die Sachen, wenn du mich jetzt in 10 Jahren fragen würdest, würde ich die Notizen rausgreifen und würde sagen, 2019 stand für mich dafür. Und jetzt dürft ihr loslegen.
Okay, dann mache ich mal weiter. Also ich habe jetzt nicht so äußere Begleitumstände oder auch Entwicklung des Rennens mir so rausgepickt. Für mich gab es 2 Rennen, wo der Sieger für mich der überragende Mann war. Und das ist einmal das Amstel Gold Race mit dem Sieg von Mathieu van der Poel. Mhm. Aus einer Situation heraus, die im Prinzip unmenschlich war. Er hat schon, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer vorm Ziel attackiert, wurde wieder eingeholt, weil Isagiri nicht mitgearbeitet hat und war dann schon um 40, 50 Sekunden hinten raus distanziert, hat mehr oder weniger das Spitzenduo um Jakob Fuglsang und Julien Alaphilippe alleine eingeholt und hat den Sprint, ich glaube, 500, 600 Meter vor dem Ziel eröffnet und hat das Ding mit einer unbändigen Kraft durchgezogen, wie ich es in meinem Leben noch nicht gesehen habe, wo ich wirklich gesagt habe, wow, also ich lag da wirklich am Ende auf der Couch und hab mir dann so gedacht, boah, war das krass. Also der habe ich auch noch nie erlebt.
Weißt du was? Und genau das, was du jetzt gerade sagst, ist das, was du beim Buchmann vermisst hast, oder?
Nee, weil das ist so übermenschlich, das würde ich von einem Buchmann gar nicht verlangen wollen.
Aber so von der Idee her, du weißt, was ich meine. Also ne, das Buchmann hatte ich noch nie in der Art und Weise beeindruckt. Auch nicht 90%.
Ja, Buchmann überzeugt mich menschlich nicht. Also das muss jetzt gar nicht. Also der ist jetzt deshalb kein schlechter Mensch, aber für mich gehört zu einer Persönlichkeit, zu der ich so ein bisschen so eine Sympathie entwickle, auch so ein Stück weit, ja, dass ich die Person irgendwie greifen kann. Also ich habe schon häufiger gesagt, und das möchte man jetzt bitte nicht falsch verstehen, dass für mich Immanuel Buchmann, wenn ich ihn als Getränk beschreiben müsste, ein stilles Mineralwasser wäre.
Gut, also ich komme jetzt zu den Höhepunkten des Jahres wieder zurück.
So langweilig, dass ich eigentlich gar nicht drüber reden will.
So, also, das war der eine.
komme ich zu meinem zweiten Höhepunkt. Das war San Sebastian, Klassiker San Sebastian. Remco Evenepoel war abgehängt bei, ich glaube, der zweitletzten, weiß nicht, er war 30, 40 Kilometer vom Ziel, war schon mal 20 Sekunden abgehängt. Ist wieder rangefahren, hat attackiert, mit 19 Jahren das ganze Feld attackiert, ist dann an der letzten Bergwertung sogar seinem einzigen Mitfahrer noch davongefahren und hat einen Erfolg rausgefahren bei einem Klassiker in einem Alter und mit einer Dominanz, den ich vorher noch von keinem Fahrer bei so einem Rennen überhaupt gesehen habe. Und das fand ich mega beeindruckend. Das waren so die 2 Rennen, wo ich gesagt habe, krass.
Also bist du
auf
so
die bisschen, Fahrer bezogen.
Hm? Bist du ein bisschen zum... nee, warte, ich ziehe zurück, ich überprüfe diese Aussage nochmal. Hör ich mir erstmal, was der Thomas hat.
Ich habe im Prinzip 3 Höhepunkte. Also das erste war für mich Paris-Roubaix, wie Nils Pollitt da gefahren ist. Das war auch Wahnsinn, weil der auch am Anfang schon dann mit dieser Gruppe losgefahren ist und wieder eingeholt wurde, dann im Finale die richtige Nase hatte und da auch nochmal ja, aus dieser Spitzengruppe raus attackiert hat. Also hat er gezeigt, dass er absolut den Sprung geschafft hat in die absolute Weltspitze bei den Nordklassikern. Zweite Sache war für mich natürlich persönlich das Erlebnis beim Giro, diese Etappe Colle San Carlo, wo Carapaz die entscheidende Attacke gefahren hat, dass man da selbst dabei war und vor allem in dem Moment hat man das dann ja auch noch nicht gedacht, dass der Kerl jetzt wirklich den Giro gewinnt, war halt so ein Außenseiter-Sieg, womit man nicht gerechnet hatte, aber war natürlich ein unvergesslicher Tag auch aufgrund der Gastfreundschaft, der Menschen, die ich da erleben konnte. Und das dritte, die von dir schon besagte Vuelta-Etappe, 200 Kilometer Windkante, das haben wir noch nicht erlebt.
Ja. Ich habe noch eine Sache, da muss ich mal noch kurz. Was? Na, nee. Ja, also ist ja schön. Also das, ich finde es sehr schön, dass wir einerseits alle so weit auseinander liegen oder unterschiedliche Sachen haben, dann teilweise auch gleiche Sachen. Wir haben
jetzt, solange du jetzt nicht mit den Euro Ice Side Classics um die Ecke kommst.
Was? Mit was? Mit was? Ich habe ich dich wirklich gerade nicht verstanden.
Mit den Side Classics beispielsweise, was so. Jetzt natürlich kein herausragendes Rennen in dem Sinne war im Vergleich mit den anderen, denken wir alle, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich überlege noch, ob ich den Moment bei der WM vielleicht so als dritten Moment noch herausgreifen möchte, als Van der Poel explodiert ist. Das ist auch so, man könnte jetzt sagen, im negativsten Sinne ein Moment, ein herausragender Moment, oder es war ein sehr, sehr beeindruckender Moment, fand ich dann trotzdem irgendwo, weil es auch eine Menschlichkeit des Radsports gezeigt hat und dass er dann noch das Ding zu Ende gefahren ist, auch wieder, finde ich, Hut ab, Hochachtung davor und so weiter.
Ich fand, das war vor allem ein gutes Zeichen für den Radsport.
Ja, genau, weil hätte der das da noch abgeschossen, das wäre wahrscheinlich auch, wären auch wieder Fragen, oder hätte möglicherweise Fragen nach sich gezogen, die man gar nicht stellen möchte. Insofern, das war für mich auch noch so ein Moment, der in Erinnerung geblieben ist. Aber wir haben jetzt, ich finde auch ganz schön, dass wir relativ weit ab, also ganz breit abgedeckt alle viele Rennen dabei haben. Ne? Also das zeugt ja auch davon, dass der Radsport irgendwie sehr vielschichtig ist. Ne? Also Chris mit einem Klassiker, mit einem der Monumente.
Ich hatte kein Monument.
Auch Amstel? Ah, nee. Das
ist kein Monument.
Ja. Kannst du mal wieder ans Mikrofon gehen?
Ja.
Danke.
Ist kein Monument.
Ja, ist kein Monument, aber einer von den belgischen Klassikern. Ne? Und,
ist es Holland?
Ja, meine ich ja.
Niederlande.
Genau, die Niederlande. Wenn schon klug, dann richtig. Ja, zählt aber für mich der Klassiker. Dass ihr beide etwas aus der Klassikersaison dabei habt, dass wir eine Grand Tour dabei haben, dass wir die WM vielleicht noch dabei haben. Dass sozusagen, dass die Saison 2019 sehr vielschichtig war, meine ich auch damit. Ne? Also, dass es nicht jetzt so zwei, drei Klassikersiege von einem Fahrer waren, sondern auch so Sachen wie, dass Alaphilippe die ganze Saison gefahren ist. Dass wir etwas haben, was gar nicht von einem Fahrer geprägt war, sondern dass es eine ganze Etappe war, die uns mitgerissen hat.
Zwei sogar.
Oder zwei, ja. Oder uns zwei, eine Etappe, so rum, vielleicht besser gesagt. Also finde ich ganz schön. Dass ich glaube, wenn man 2019 so rückblickend betrachtet, war es eine sehr vielschichtige Saison für den Radsport und auch für uns als Fans dann.
Ja, und auf 2020 kann man sich ja auch schon freuen.
Ja, das tun wir ja eh. Also egal was, auf 2020 freuen wir uns, egal wie 2019 war. Das müssen wir ja. Das bleibt uns dann alles übrig. Ach, ja, dann würde ich sagen, machen wir doch dicht, oder? Den Bums für 2019. Und bedanke mich erst kurz in eurer Namen, denke ich mal, bei den Hörern. Wie eigentlich bei jeder Folge, aber jetzt am Ende des Jahres vielleicht nochmal ganz kleine Sekunde ausführlicher oder ein bisschen noch mehr von Hetze als sonst. Für alle Arten von Spenden. Sei es über Patreon, sei es über die Nutzung des Amazon-Links, sei es per Dauerauftrag, per PayPal und. All das, also direkte Unterstützung, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für eure Kommentare, die ihr immer wieder gegeben habt, wenn wir mal wieder Blödsinn erzählt haben oder einfach ergänzt haben, das, was wir hier so verzapft haben. Und auch über jede kleine Nachricht, wenn man mal, ich hatte, glaube ich, irgendwann mal mitten in der Saison hatte jemand einen ganz netten Tweet geschrieben, den ich dann auch mal weiter verbreitet habe. Das freut uns sehr und vielleicht, wenn ihr uns mal einen Gefallen tun möchtet, dann schreibt einfach mal unter diese Folge, nehmt euch die kurze Sekunde Zeit, denkt mal dran, wie viel Zeit wir uns immer genommen haben, die ganze Saison, ohne uns selber loben zu wollen. Nehmt euch mal eine Minute oder zwei und schreibt mal unter diese Folge, was euer Moment des Jahres war, 2019, euer fahrerischer Moment, also ne, vor der Glotze. Wenn ihr jetzt selber das Kriterium um die Ecke gewonnen habt, könnt auch schreiben, aber was für euch so hängen bleibt 2019, das wenn jeder von euch mal einen kurzen Kommentar schreiben könnte, das wäre fantastisch. Das wäre einfach mal sehen, ob wir da vielleicht mit euch so auf einer Wellenlänge sind oder nicht. Und dann danke ich an dieser Stelle am Race auch mal nochmal etwas ausführlicher als sonst dem Thomas und auch dem Chris, der es trotz dann auch diesem anstrengenden Jahr öfter geschafft hat als im Jahr davor, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube schon. Dabei zu sein, euch zwei also ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt 292 Folgen, glaube ich, geschafft. Und wie viel die Saison, Chris, du warst bei der ersten Sendung dabei? Wie viel die Saison?
2012 war das, glaube ich.
2012? Nee.
Nicht?
Nee. Also ich glaube, das kann ich jetzt relativ schnell gleich rausfinden. Ich glaube nicht 2012, weil ich 2013 umgezogen bin. Und ich meine, in der alten Wohnung haben wir noch nicht aufgenommen. Also mittlerweile ist das ja schon die zweite Wohnung. Wir haben die erste Folge veröffentlicht am 9.7.2013.
Okay, dann war es 2013.
Naja, egal. Auch dieses Jahr haben wir unser Jubiläum übersehen und vergessen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, kurz angesprochen, aber egal. Das ist ja auch nicht wichtig. Wir reden über Radsport und nicht über uns. Das ist das Entscheidende. Gut. Also, vielen Dank für 2019, euch beiden und allen Hörerinnen und Hörern. Und haltet euch mal dran, macht mal einen kurzen Kommentar, was euer Moment war. Und vielen herzlichen Dank. Ein frohes, gesundes, fröhliches Weihnachtsfest mit euren Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.
Ciao.
Guten Rutsch. Ciao.